FM.
Hier ist der Antritt, die Fahrrad-Podcast-Sendung auf Detektor FM mit der Mai-Ausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert. Na toll, jetzt hast du mir meine kleine Pointe weggenommen. Jetzt hast du beides gesagt. Podcast und Sendung.
Es hat ein paar Sendungen gebraucht und ein paar Podcasts, dass ich gemerkt habe, welches Spiel du mit mir spielst.
Ja, dann herzlich willkommen in dieser Audio Einheit zum Thema Fahrradfahren.
Ja, in dieser Tonspur.
Das könnte man auch sagen.
Genau. Ja, Tonspur ist sowieso eigentlich ein schöner...
Wegen Spur und...
Spur.
Okay. Ja.
Einspurfahrzeuge sind ja sowieso eine tolle Sache. Christian, wie geht's dir?
Ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das ist ja hier das große Finale jetzt für den Antritt und deswegen, das ist für mich immer so ein bisschen so eine Sonderbelastung am Anfang des Monats, aber ich war zuletzt viel auf dem Rad unterwegs, bin glaube ich im April und im März so viel gefahren wie selten zuvor. Also es sagt mir zumindest meine Verfolgungs-App, die ich dafür benutze. Und ja, nee, mir geht's ganz gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch ganz gut.
Was heißt das?
Naja, man kann sich nicht beschweren. Also ich kann mich nicht beschweren. Ne? Ich bin nicht.
Man kann nicht meckern.
Naja, es wäre Quatsch. Also es ist Meckern auf hohem Niveau. Was habe ich für Sorgen? Ich habe einen Job, der mich versorgt.
Das weiß ich nicht.
Ich habe keine Kinder, die mir zu Hause die Bude einrennen und mir auf dem, also Kinder und so, alles cool. Aber was ich so höre aus manchen Familien, das ist echt nicht lustig, weil die zugeschüttet werden noch mit irgendwelchen Aufgaben. So, das ist schon alles okay. Für mich ist es manchmal oder immer wieder anstrengend, mich so zu kalibrieren, also irgendwie mit dieser anderen Alltagssituation umzugehen. Und ich muss sagen, es gibt hier und da Stellen, da rege ich mich richtig auf.
Über Menschen.
Ja, über Menschen, genau. Und denke ich mir dann, es ist eine Zier für jeden Menschen, wenn man jetzt einfach mal in dieser Zeit sich solidarisch verhält. Und das heißt halt manchmal einfach Füße stillhalten und auch mal zwei Schritte weiter denken. Auch mal an andere Menschen denken.
Ja, finde ich auch. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich eher optimistisch und denke so, ah krass, wie viele Menschen das richtig gut machen. Ich gehe zum Beispiel abends relativ viel spazieren und höre dabei Podcasts und da ist fast niemand unterwegs. Ich bin fast immer allein in meinem Viertel.
Ja.
Und das ist schon krass, wie viele sich wirklich daran halten. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, die letzten Tage, abends nach 22 Uhr, Friseure arbeiten noch. Es ist echt krass, die machen so Nachtschichten jetzt so bis 23 Uhr oder so. Ja.
Ja, es sind auch, also will ich auch dazu sagen, ne? Ich glaube, es sind sehr viele Leute, die sich da vernünftig verhalten. Ich habe ein paar Beispiele erlebt, wo ich mir wirklich gedacht habe, wirklich uncool. Das regt mich dann in dem Fall auch auf, weil es gibt dann immer auch noch ein paar ernste Hintergründe dazu. Aber davon will ich jetzt gar nicht weiter erzählen. Das mit den Friseuren ist ein guter Punkt. Da fallen mir nämlich die Fahrradhändler ein, mit denen wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und das ist ja auch ziemlich cool, dass die jetzt wieder offen sein können. Bikes are the new toilet paper, habe ich gehört.
Absolut. Und wir steigen voll ein in diesen Podcast. Nach dem ersten Song erklären wir euch, was wir vorhaben.
Fahrräder sind die neuen Einspurfahrzeuge. Denk da mal drüber nach, Christian. Und wenn dieses Thema diese Sendung beschäftigt, dann tut's das natürlich auch nur, weil es eben die Welt draußen beschäftigt. So hat's Auswirkungen in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel auch im Stadtverkehr. In Berlin und anderswo werden Autospuren umgewidmet und zu Radstreifen gemacht, damit der Radverkehr mit Abstandsgebot funktioniert. Und über die Hintergründe und die Chancen in dieser Situation sprechen wir mit Raunhild Sörensen von Changing Cities.
Und wenn es draußen kompliziert ist, kann man aber natürlich auch, und wen überrascht es, der diesen Podcast schon länger gehört hat, drinnen Radfahren. Ich persönlich bin da durchaus ein Freund davon, jetzt nicht vielleicht im Hochsommer, aber an sich. Viele Leute tun das ja auch und sind trotzdem auch gar nicht allein, denn sie vernetzen sich über Online-Plattformen und fahren virtuelle Rennen gegeneinander oder auch miteinander. Wie das funktioniert und was es kann, darüber sprechen wir mit einem ohne Frage erklärten Skeptiker, aber Auskenner, Jens Klötzer vom Tourmagazin.
Oder man nimmt diverse Einschränkungen einfach als Herausforderung, so wie Rainer aus Schweinfurt oder aus einem Ort bei Schweinfurt, der den sächsischen 15-Kilometer-Radius um die eigene bayerische Wohnung gelegt hat, um rauszufinden, was da so drinsteckt. Und kleiner Teaser, eine ganze Menge.
da hat man wirklich auch viel gesehen in den letzten Wochen, die irgendwie kreativ rund um verschiedene Städte diesen Radius gemacht haben. Erstmal sprechen wir aber mit Clara Koppenburg, die für das Team Bickler Katjuscha Straßenrennen fährt und jetzt natürlich gerade nicht mit ihren Teamkolleginnen zusammen, steht sie vor einer ziemlichen Finanzierungslücke und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter und wie sie damit umgeht und wie sich ja die Sponsoren auch verhalten, die sich natürlich auch jetzt teilweise zurückziehen, das besprechen wir und das hören wir nach dem nächsten Song und der kommt jetzt. Wer in diesen Tagen hobbymäßig Fahrrad fährt, der muss vielleicht wegen Corona mit ein paar Einschränkungen rechnen. Limitierte Gruppengrößen und gedrosselte Tagestouren sind aber gar nichts im Vergleich zu Menschen, bei denen die wirtschaftliche Existenz am Radfahren hängt. Also bei Profisportlerinnen oder Profisportlern zum Beispiel. Clara Koppenburg aus Lörrach in Baden-Württemberg zählt zu genau dieser Gruppe, denn sie verdient mit Radrennen ihr Geld. Doch fast alle Radrennen sind mittlerweile verlegt oder abgesagt. Und für ihre wirtschaftliche Situation besonders schlimm, der Hauptsponsor ihres Rennstalls, Bickler Katjuscha, will die finanzielle Unterstützung ganz einstellen und der Co-Sponsor zahlt schon gar nicht mehr. Clara Koppenburg und ihr Schweizer Team kämpfen deshalb darum, dass ihre Mannschaft weiterhin existieren kann. Welche Wege sie dafür gehen und wie das funktioniert, das wollen wir sie natürlich persönlich fragen und natürlich auch mal darauf schauen, wie ihr Alltag denn derzeit aussieht und wie sie trainiert. Ich sage aber erstmal Hallo Clara.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
In den letzten Wochen haben wir ja viel von Profisportlern schon gehört, wie merkwürdig die aktuelle Situation auch für sie ist. Wie gehst du persönlich denn damit um? Wie geht's dir?
Ja, also im Großen und Ganzen geht's mir gut. Am Anfang war das natürlich alles noch ein bisschen ungewohnt mit den ganzen, ja, Hygienemaßnahmen und allem Möglichen. Aber ich glaube, wir als Radfahrer sind noch relativ, also abgesehen davon, dass natürlich gerade keine Rennen stattfinden und so, relativ wenig eingeschränkt hier in Deutschland zumindest. Das heißt, wir dürfen immer noch draußen trainieren, worüber wir, glaube ich, alle sehr, sehr froh sind. Weil in vielen anderen Ländern, gerade Spanien, Italien, durften die wirklich nur noch drinnen auf der Rolle trainieren, was für mich das absolute Grauen gewesen wäre. Von daher hat sich bei meinem Alltag gar nicht so viel geändert. Also ich bin immer noch ja jeden Tag auf dem Rad und ich meine, ja, ich bin davor eh meistens schon alleine meistens trainieren gegangen. Von daher hat sich da auch nichts geändert, weil wir haben schon die Tipps oder so bekommen, dass wir möglichst alleine trainieren sollten oder wenn, dann maximal zu zweit. Von daher ist der Alltag noch relativ ähnlich wie davor auch schon.
Das heißt aber, deine Kolleginnen, die hat es dann meistens härter getroffen?
Bei mir im Team haben wir nur eine Italienerin und die hat es hart getroffen. Ja, die musste jetzt fast 7-8 Wochen lang drinnen trainieren. Ansonsten sind wir alle in Ländern, wo wir alle draußen trainieren konnten, worüber wir auch echt noch froh sind, ja.
Hast du denn in den letzten Tagen und Wochen auch wirklich vielleicht sowas gespürt wie Existenzängste? Ich habe die Situation mit dem Team ja auch schon so ein bisschen angesprochen.
Ja, also als das alles offiziell wurde, haben wir uns immer relativ sicher gefühlt, weil wir haben viel mit den Sponsoren zusammengearbeitet und alles Mögliche und plötzlich kam so die Hiobs-Botschaft und da waren wir schon, also sowohl ich als auch meine ganzen Teamkolleginnen waren einfach total geschockt, weil es wie aus allen Wolken kam und wir wussten es anfangs gar nicht, wie wir damit umgehen sollten und natürlich hat man dann einfach erstmal Riesenängste, wie geht's weiter, wird das Team es überleben, wenn nicht, habe ich Chancen in ein anderes Team zu kommen, was eher auch wahrscheinlich schlecht dann aussieht, weil erstens hat man nichts, wo man vorlegen kann an Rennergebnissen. Zweitens sind viele Teams gerade in einer schlechten finanziellen Lage und können sich gar keine Fahrerin leisten und sie sind natürlich eigentlich auch schon voll. Also sie haben ja jetzt nicht irgendwelche Plätze frei. Und da hatten wir am Anfang natürlich schon alle erstmal Angst, aber wir haben uns dann relativ schnell alle gesammelt und gesagt, okay, bevor wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und irgendwie Angst haben, versuchen wir einfach unser Team zu retten und da möglichst viel irgendwie an Geld oder neuen Partnern zusammenzutreiben, um das irgendwie zu stemmen, die Saison.
Gibt es denn aus deiner Perspektive noch Chancen für euer Team oder denkst du in der aktuellen Form, so wie es jetzt ist, wird es so oder so nicht weitergehen?
Doch, also eigentlich muss ich sagen, ich bin recht positiv gestimmt. Es hat uns irgendwie zusammen nochmal mehr zusammengeschweißt und irgendwie, ja, wir ziehen da alle am selben Strick und haben irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass wir doch nochmal die Kurve kriegen und wir auf jeden Fall die Saison beenden können. Wie es dann nächstes Jahr aussieht, das kann ich jetzt noch nicht ganz sagen, aber unser Teammanagement ist wirklich so Ja, die, also wir kriegen jeden Tag, glaube ich, 20 neue Nachrichten mit neuen Aktionen, die wir machen oder eventuell neuen Partnern und so. Und es ist wirklich, also da läuft richtig was. Und von daher bin ich da eigentlich relativ optimistisch und motiviert, da auch meinen Teil beizutragen und einfach das Positive zu sehen und versuchen, ja, nicht zu sehr zu Angst zu haben oder so, sondern ich glaube schon, dass wir es irgendwie nochmal schaffen, ja.
Du sagst, da läuft was, oder anders gefragt, wie wollt ihr denn die Kurve kriegen? Also wie genau soll das laufen?
Also am Anfang, also wir haben jetzt vor allem über unsere Internetseite verkaufen wir viel an Team-Equipment, würde ich mal so ausdrücken, also an verschiedenen Trikots und solche Sachen, versuchen da ein bisschen Geld reinzubekommen. Und wir haben auch eine Crowdfunding-Plattform gestartet, wo wir einfach versuchen, aus aller Welt Leute dazu zu animieren, uns ein bisschen zu unterstützen. Das läuft auch bisher ganz gut, also jetzt circa eine Woche ist es quasi online und man kann da Geld spenden. Und wir haben jetzt fast schon 6.000 Franken. Natürlich ist es erst ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil und wir hoffen, dass da noch ganz viele Leute uns weiterhin unterstützen. Aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und ansonsten, ich glaube, unser Teammanagement sucht einfach nach neuen Hauptpartnern, die das dann übernehmen werden oder so.
Ist es denn realistisch, aus deiner Perspektive zum Beispiel mit so Aktionen wie der Crowdfunding-Geschichte eine langfristige Finanzierung auf die Beine zu stellen?
Boah, das ist echt schwer zu sagen, finde ich. Also ich habe es schon von vielen Einzelpersonen mitbekommen, die für sich persönlich so eine Crowdfunding-Plattform gemacht haben und da auch relativ gut Einnahmen bekommen haben, aber das waren halt kleinere Beträge. Das waren maximal bis zu 10.000 Euro für irgendeinen speziellen Event oder so, was natürlich für die Einzelperson unheimlich viel Geld ist und super ist. Für so ein großes Radteam ist es, naja, eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein, so, aber immerhin etwas. Ob das langfristig was ist, ist schwer zu sagen, finde ich. Also ich kenne mich mit den ganzen Zahlen, was so ein Team auch an Geld braucht oder so, gar nicht so gut aus. Andererseits muss ich, denke ich, jeder Pfennig zählt so ungefähr.
Jetzt stehst du ja auch ganz sicher in Kontakt mit Fahrerinnen und Fahrern aus anderen Teams. Wie würdest du denn insgesamt die Situation einschätzen? Also vielleicht auch bei anderen Rennstellen. Was sagen denn die Kolleginnen so?
Ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es kommt auch immer so fast so ein bisschen auf die Tagesform drauf an. Also manche haben auch immer mal wieder echt einen Durchhänger und denken so, oh, wann geht's endlich wieder los? Andere, gerade eine Freundin aus Freiburg, mit der ich mich öfter auch zum Training oder so auch treffe, mit der ich letztes Jahr auch im Team gefahren bin, die sieht das alles total entspannt und genießt auch mal die Zeit eigentlich so, dass sie jetzt einfach viel trainieren kann, viel Zeit für sich hat, mal nicht die ganze Zeit von A nach B reist, aber dann, wenn die Rennen wieder losgehen, dann ist sie ready so ungefähr. Also es wird ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen, aber grundsätzlich schweben gerade wir Frauenradsportlerinnen schon in einer gewissen Angst, weil Frauenradsport ist jetzt eh nicht so die Sportart, wo sehr viel Geld im Umlauf ist und wo wir kämpfen eigentlich so um jedes Rennen, dass das noch stattfindet und um Organisatoren und so weiter. Und da ist halt diese Krise jetzt schon sehr kontraproduktiv, würde ich sagen, was den Frauenradsport vorantreiben sollte eigentlich. Ja, und da haben wir natürlich schon einfach Angst, dass viele Rennenorganisatoren sich das dann gar nicht mehr leisten können, weil die einfach pleite gehen und bevor sie zum Beispiel die Männer irgendwie stoppen wollen vom Rennen, stoppen sie halt zuerst die Frauen. Und da haben wir natürlich schon alle so ein bisschen Angst, dass das irgendwie sich wirklich schlecht auswirken könnte. Aber jetzt gerade heute haben wir, hat die UCI den Rennkalender veröffentlicht und ab dem 1. August sollen wieder Rennen gefahren werden und da sind wir jetzt natürlich alle, das war jetzt gerade vor einer Stunde circa, und da sind wir jetzt alle echt happy, ja.
Das sagt Clara Koppenburg an dieser Stelle und gleich im Podcast sprechen wir genau über dieses Thema noch ein bisschen weiter, über vielleicht auch die Frage, ob das ein strukturelles Problem ist vom Frauenradsport. Die UCI will ja da eigentlich was machen, aber wie wir gerade schon mitbekommen haben, es ist natürlich gerade für den Frauenradsport im Moment vielleicht besonders kritisch. Danke aber schon mal an dieser Stelle, Clara Koppenburg, für das Gespräch. Wie gesagt, gleich im Podcast-Bonus geht es noch ein bisschen weiter.
Danke auch.
Und damit sind wir mittendrin im Podcast-Bonus-Track. Wir sprechen noch ein bisschen weiter. Du hast es schon angesprochen, die besondere Rolle vielleicht vom Frauenradsport. Die UCI, also der Weltradsportverband, hat sich ja vorgenommen, Frauenradsport ein bisschen besser zu organisieren, professioneller aufzustellen, 2021 da nochmal so richtig Gas zu geben. Mhm. Denkst du, das ist überhaupt noch möglich jetzt in der aktuellen Situation? Oder freust du dich jetzt gerade über dieses Datum? Ab August könnten möglicherweise wieder Rennen gefahren werden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt erstmal aktuell denke ich einfach nur jetzt, ich habe die Tage gezählt, sind 88 Tage bis zum 1. August und für mich ist das jetzt erstmal so das erste Ziel, worauf ich jetzt mich freue und auch hinarbeite. Zu 2021 ist es jetzt wirklich schwer, finde ich, was zu sagen. Jetzt muss man erstmal sehen, ob sie das wirklich umsetzen mit dem Rennprogramm, was sie jetzt aufgestellt haben für den Rest der Saison. Grundsätzlich denke ich, dass sich das alles wieder einpendeln wird. Ich bin da eher so immer ein bisschen, ja, versuche einfach positiv zu bleiben und nicht vom Schlimmsten auszugehen. Aber ja, ich denke, grundsätzlich war das jetzt schon eine schwere Zeit, vor allem für den Frauenradsport. Aber ich glaube, dass das schon alles gut kommt, ja.
Also du denkst auch, die Pläne hier ab 2021 mehr Aufmerksamkeit für Frauenradsport, das ist nach wie vor realistisch?
Ich denke schon, ja. Gerade jetzt, was ich auch total interessant fand, also jetzt momentan laufen ja ganz viele so Online-Rennen und so weiter. Und ich glaube, die Leute kriegen jetzt gerade fast noch mehr mit vom Frauenradsport, weil wir da die gleichen Rennen online fahren wie die Männer und das auch teilweise auf Eurosport oder so übertragen wird. Und das ist vielleicht jetzt mal auch eine ganz gute Promotion oder so für den Frauenradsport. Und die Zuschauer sehen vielleicht auch, dass das auch total interessant ist und spannend und dass wir da auch ganz schön viel aufs Pedal treten können. Und vielleicht ist das jetzt gerade auch mal ganz gut so und ja, ich denke, 2021 wird ein gutes Jahr und hoffentlich auch mit den Olympischen Spielen, ja.
Jetzt hast du schon die virtuellen Radrennen ja auch angesprochen. Wie siehst du das? Also ich höre da eher Positives raus. Also du denkst, das kann zumindest ein guter Ersatz sein oder wie würdest du es bewerten?
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. Ich persönlich mache da gar, also unser ganzes Team macht da nicht mit, weil ich glaube, wir wurden nicht eingeladen oder so. Ich kann es gar nicht sagen. Ich bin einfach froh, dass ich weiterhin draußen fahren kann. Ich bin jetzt kein so riesen Fan von Indoor-Sessions auf der Rolle. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich eine super Sache. Also weil man sich da wirklich so dermaßen quälen kann und es ist so anstrengend und gerade eben für die Radfahrer, die jetzt durch den Lockdown irgendwie drinnen fest saßen, ist es natürlich einfach eine super Möglichkeit, nicht jetzt immer nur stur gegen eine Wand zu schauen und da sich irgendwie selber Motivation irgendwie zuzusprechen, sondern wenn man dann wirklich aktiv quasi gegen andere fahren kann oder sogar mit seinen Teamkolleginnen, das ist ja jetzt quasi auch, dass man im Team wirklich ein Rennen bestreitet, gibt natürlich eine ganz andere Motivation und hält auch wirklich, glaube ich, extrem fit. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Vorteil daraus hatte, dass ich draußen trainieren konnte, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass die jetzt immer drinnen auf der Rolle gefahren sind, dass die wirklich jetzt richtig fit aus der ganzen Sache rauskommen und jetzt umso mehr motiviert sind, wenn sie jetzt wieder draußen fahren dürfen und da jetzt richtige Hammer-Trainings machen. Und ja, also ich glaube, es war jetzt kein großer Nachteil für die, ja.
Ganz nach dem Motto, wehe, wenn sie einmal losgelassen sind, dann gucken wir doch mal ganz konkret auf das sportliche Jahr bei dir. Eigentlich hat das nämlich alles ziemlich gut angefangen, ne? Also im Februar zweiter Platz bei der Valencia-Rundfahrt zum Beispiel. Ja. Jetzt, wie gesagt, ist gerade Zwangspause. Wie sieht's bei dir aus? Also du hast schon gesagt, du zählst jetzt schon die Tage, ein bisschen mehr als 80 Tage, dann soll's ja wieder losgehen. Ja. Wie bereitet man sich da vor? Hast du deinen Trainingsplan umgestellt? Also normalerweise hat man ja so Saisonhöhepunkte. Wie machst du das?
Ja, also am Anfang, als das alles sich erst so entwickelt hat, da war es noch, fand ich, extrem schwer mit dem Training. Ich und mein Trainer haben da wirklich nicht ganz genau gewusst, wie sollen wir jetzt weiter trainieren, weil es war ja eher, dass wöchentlich wir sind teilweise noch zu den Rennen angereist und wurden dann vor Ort wieder heimgeschickt. Und da war es ganz, ganz schwer mit der Planung. Seit es dann wirklich dieses heftige Lockdown war, hat man sich dann damit auch ein bisschen abgefunden und sein Training auf jeden Fall angepasst. Also weil sonst trainiere ich natürlich sehr spezifisch auf spezielle Rennen hin und es war ja jetzt gar nicht möglich, weil wir gar nicht wussten, wann es wieder losgeht und dann haben wir das Training relativ, ja, einfach so normal gestaltet, dass ich einfach viel gefahren bin und mich selber, wenn ich jetzt das Gefühl hatte, oh, ich habe gute Beine, ich möchte jetzt den Berg mal so schnell hochfahren, wie ich kann, dann habe ich mich da selber so ein bisschen gepusht oder so, aber es war jetzt kein so strukturiertes, spezielles Training, wie ich sonst gewohnt bin.
Das finde ich auch sehr interessant, was du gerade erzählt hast. Ihr seid noch angereist zu Rennen und durftet nicht starten. Das stelle ich mir auch total surreal vor, oder?
Das war zum Beispiel für Strade Bianche sind wir wirklich angereist. Und ja, und dann so zwei Stunden vor dem vor der Ankunft quasi haben wir dann von der UCI oder so wirklich dann die endgültige Message bekommen, ja, dass das Rennen nicht stattfindet und wir sollen doch bitte wieder umdrehen. Da haben wir eigentlich einen U-Turn auf der Autobahn gemacht und sind wieder heimgefahren. Und dann auch die nächsten kommenden 2 Wochen hatten wir die ganze Teamplanung, es war alles geplant mit den ganzen Reisen und wer von wo fliegt und so weiter. Und dann erst am Abend vorher oder manchmal sogar noch am Morgen der Abreise haben wir dann erfahren, okay, nee, wir bleiben doch daheim. Also es war wirklich eine ganz, ganz komische, aber auch schwierige Zeit, weil man sich gar nicht auf irgendwas einstellen konnte.
Wie fühlt sich das denn an, wenn man 2 Stunden vor der Strade Bianche wieder zurückfährt im Bus?
Ach, also ich glaube, was Demotivierenderes gibt es, glaube ich, kaum. Weil wir hatten uns echt eigentlich alle drauf gefreut und waren auch eine gute Gruppe, ziemlich fit. Das war gerade eine Woche nach der Valencia-Rundfahrt, wo wir als Team dermaßen gut zusammengearbeitet haben und uns alle gut gefühlt haben. Und dann, ja, dann sitzt man schon 8 Stunden im Auto und möchte dann eigentlich gerne ankommen und dann fährt man die gleiche Strecke wieder nach Hause. Und ja, also es war wirklich, wirklich nicht schön, aber am Ende muss man sich auch überlegen, okay, das sind Radrennen und es gibt auch wirklich Wichtigeres im Leben und ja, so ist es halt manchmal.
Stichwort Wichtigeres im Leben, also das hat man jetzt häufig gehört, auch gerade so aus Radsportkreisen. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel Philipp Gilbert hat das gesagt und auch John Degenkolb, dass es ja nun wirklich wichtigere Dinge gibt und dass jetzt Gesundheit erstmal so ganz vorne steht. Gibt es für dich auch, ja, ich sag mal, irgendwie positive Aspekte dieser ganzen Corona-Krise?
Total. Also natürlich gibt es immer wieder Tage, wo ich so denke, so boah, also das ist wirklich alles einfach so skurril und komisch und auch man möchte eigentlich gar nicht groß rausgehen, weil man sich einfach irgendwie auch fehl am Platz fast fühlt. Aber ich finde, es gibt eigentlich ganz, ganz viele positive Dinge. Also zum einen, wir haben jetzt hier wirklich bei mir in der Familie, meine Schwester, die wohnt sonst in England, in London. Und die ist jetzt seit dem Lockdown, ist die auch hier daheim mit ihrem Freund. Und wir haben so eine intensive Familienzeit, die wir noch nie eigentlich hatten. Und es ist ja auch wirklich so, weil wir können ja eigentlich gar nichts groß rausgehen oder uns quasi mal für ein paar Stunden nicht sehen, weil wir ja wirklich eigentlich auch so ein bisschen hier gefangen sind. Und das eröffnet aber eigentlich auch ganz neue Situation und man verbringt einfach so viel Zeit mit der Familie, man spielt irgendwie abends noch Spiele und es ist irgendwie, man führt ganz, ganz viele gute Gespräche, finde ich, und sonst, ja, es wird alles so ein bisschen verlangsamt, finde ich, die Welt, also sonst rast alles an einem vorbei und man hetzt von A nach B und jeder ist so in seinem, ja, meine Eltern bei der Arbeit, ich beim Radsport und so weiter und jetzt plötzlich sind wir alle so in unserem Haus und verbringen so viel gute Zeit miteinander und auch sonst bei den Menschen so untereinander. Also klar, manchmal sind es wirklich komische Momente beim Einkaufen, da wird man irgendwie böse angeschaut oder so, aber grundsätzlich finde ich, hat es die Menschen fast ein bisschen verändert, aber auch wieder zusammengeschweißt, weil man merkt wirklich, wie jeder dem anderen helfen will. Es gibt so viele gute Organisationen, wo eben Leute füreinander einkaufen gehen und so weiter. Und ich finde, das alles irgendwie tut es der Gesellschaft auch mal gut, dass man merkt, dass es auch in schwierigen Zeiten Lösungen gibt und dass Menschen, wenn sie zusammenhalten, dass man da auch wieder rauskommt. So.
Dann bleiben wir mal bei den schwierigen Zeiten noch ganz am Ende. Es ist ja natürlich für viele Radteams jetzt sehr, sehr kompliziert, irgendwie unklar, wie es weitergeht. Die Tour de France ist natürlich für viele große Teams irgendwie so das Wichtigste des Jahres. Wenn die jetzt wirklich ausfällt, wovon zumindest momentan wohl eher auszugehen ist, dann muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Glaubst du, dass man in Zukunft mit solchen Krisen vielleicht auch besser umgehen kann oder sich irgendwie besser darauf vorbereiten kann? Oder muss man vielleicht auch sagen, sowas wie jetzt kann man auch gar nicht vorbereiten?
Also ich glaube, direkt vorbereiten ist wirklich schwer, weil wahrscheinlich jede Krise ist nochmal ganz speziell irgendwie für sich so. Aber ich denke, so einen groben Plan oder, also sowas hatten wir jetzt, also ich hatte sowas, habe ja sowas noch nie davor erlebt. Und das jetzt mal mitgemacht zu haben, quasi so nach dem Motto, ich war dabei, ist schon, ich glaube, man lernt daraus schon und das nächste Mal wird damit anders umgegangen auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dann einfach schneller gehandelt wird, dass wirklich von Anfang an zum Beispiel irgendeine Maskenpflicht da ist, dass wirklich von Anfang an ein richtiger Lockdown ist und nicht mit irgendwelchen Ausnahmen oder so weiter. Ich denke, aus solchen Sachen kann man auf jeden Fall lernen und ja, aber ich denke, also hoffen wir einfach mal, dass es nie wieder zu so einer Krise kommt, würde ich sagen, und wir da gar nicht die Gedanken darüber verschwenden müssen.
Dann allerletzte Frage vielleicht noch in dem Gespräch, weil die Frage hier bei uns in der Redaktion aufkam. Wir haben im letzten Podcast ja schon drüber gesprochen. Es gab durchaus in verschiedenen Bereichen ja auch Lieferprobleme und Probleme an Teile zu kommen beispielsweise. Hast du alles bekommen, was du so die letzten Wochen und Monate brauchtest? Oder hast du auch gemerkt, oh hier, das gibt's nicht mehr, weiß ich nicht, das Laufrad oder den Schlauch oder so?
Also glücklicherweise haben wir im Februar eigentlich so gut wie alles bekommen, also sowohl an Radmaterial als auch an Klamotten. So ein paar Klamotten stehen vielleicht noch aus, aber das betrifft eher so die Freizeitklamotten, aber die brauchen wir jetzt momentan auch gar nicht. Aber grundsätzlich haben wir wirklich alles eigentlich erhalten, was wir brauchen, zum Glück, ja.
Das sagt Clara Koppenburg. Wir haben mit ihr darüber geredet, wie es ist, als Profi-Radsportlerin jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten zu trainieren, überhaupt auch ja durchs Leben zu kommen und natürlich auch, um ihr eigenes berufliches ja Fortkommen zu fürchten, denn ihr Team steht möglicherweise vor dem Aus und versucht sich gerade ja auf neue Beine zu stellen und auch die Zukunft irgendwie positiv anzugehen. Ich sage vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch und wünsche natürlich alles Gute für dich persönlich und auch fürs Team. Beste Grüße.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut und auch gleichfalls alles Gute. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Ich war nicht dabei beim Gespräch, ich habe aber reingehört. Und,
zugehört, könnte man sogar sagen.
Ja, zugehört. Und ich war, nachdem ich vorher das gelesen hatte und mich ein bisschen mit dem Skript beschäftigt habe, dass es um das Team gar nicht mal so gut aussieht, war überrascht davon, wie positiv eingestellt Clara Koppenburg war.
Ja. Oder ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich eine Interpretation von mir, aber sie scheint da generell, glaube ich, ein sehr optimistischer Typ zu sein und das eher, wie nennt man das, proaktiv und optimistisch anzugehen. Und ich fand es aber auch bewundernswert, weil ich glaube, das ist jetzt auch keine einfache Situation, in der sie sich da befindet, ganz im Gegenteil, und das ganze Team. Aber offensichtlich, geht sie das positiv an und ich drück ihr die Daumen. Also ich fand es auch sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr, sehr offen. Ich habe da viel mitgenommen irgendwie, was ich auch vorher so nicht wusste und nicht gedacht hätte, gerade auch im Frauenradsport. Sehr interessantes Gespräch.
Interessant auch, dass sich aktuell der Verkehr in den Städten umsortiert und wir fragen uns natürlich zwei Sachen dabei. Erstens, was passiert da genau? Und zweitens, bleibt es so?
Einiges hat sich ja in der Corona-Krise verändert, auch das Straßenbild. Denn es gibt immer weniger Autoverkehr, viele verzichten auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn. Dafür sind aber durchaus mehr Menschen zu Fuß unterwegs oder sie fahren Fahrrad. Und die brauchen jetzt mehr Platz, um das Abstandsgebot von 1,5 Metern einzuhalten.
In einigen Städten passiert gerade das, wofür Verbände und Initiativen jahrelang gekämpft haben. Fuß- und Radverkehr haben mehr Platz bekommen und verkehrsberuhigte Zonen werden eingerichtet. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass sich noch mehr Städte an dieser Verkehrswende beteiligen oder an diesem Teil der Verkehrswende, ist die Initiative Changing Cities. Sprecherin des Vereins ist Raunhild Sörensen. Wir fragen nach, welche Chancen sie für eine nachhaltigere Mobilität in den Städten sieht und ob aktuelle Veränderungen auch bleiben werden. Hallo Frau Sörensen.
Hallo.
Jahrelanges Reden und auf einmal geht's ganz schnell. Da weisen Städte zusätzliche Radspuren aus. Autospuren werden gestrichen. Aus Ihrer Sicht ist da auch ein bisschen was Gutes in der Krise?
Oh ja, also wir hatten in Berlin vor, sagen wir mal, 4-5 Wochen nicht mal davon geträumt, dass es so schnell geht, wie es jetzt gerade der Fall ist. Das ist einfach unglaublich. Also das ist wirklich... Wir sind jetzt in dem Tempo tatsächlich, was erforderlich ist, damit das Mobilitätsgesetz bis 2030 umgesetzt wird.
Beim Thema Digitalisierung erleben wir auch gerade so eine wahnsinnige Beschleunigung und offensichtlich eben auch beim Thema Verkehr. Warum ist das denn jetzt in Viruszeiten auf einmal vielleicht fast gar kein Problem mehr, dem motorisierten Verkehr Platz wegzunehmen?
Ja, ich glaube, dass wir erleben, dass die Menschen in der Krise jetzt tatsächlich Sachen verändern können. Also so wie wir jetzt Mundschutz tragen, was wir früher nicht gemacht haben, merken wir einfach, da geht was. Gleichzeitig spielt sicher eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dass viele von den Corona-Erkrankungen ja tatsächlich mit Luftverschmutzung oder tatsächlich weiß man nicht, 100% nachgewiesen ist es nicht, aber das hängt damit zusammen. Und einer der ganz entscheidenden Verursachen ist ja eben der Autoverkehr oder Pkw-Verkehr. Und das sind Sachen, die die Menschen plötzlich merken und sich nach 6-7 Wochen Ruhe zu Hause, wo man Zeit hat nachzudenken, wo das dann plötzlich heißt, wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Das funktioniert ja nicht.
Sie spielen mit der Luftverschmutzung ein bisschen darauf an, dass es besonders schwere Fälle gibt unter Rauchern und eben auch unter Leuten, die Lungenerkrankungen haben und so.
Nee. Ich spiele wirklich tatsächlich darauf, dass es Untersuchungen gibt. Also zum Beispiel Norditalien ist sehr hart betroffen, weil die Luftverschmutzung in Norditalien extrem hoch ist. Das ist einer der höchsten in Europa überhaupt. Und das kommt natürlich einerseits von der Industrie, aber natürlich auch vom Autoverkehr.
Ja, dass dadurch entsprechende Vorschädigungen bestehen bei den Leuten auch?
Genau.
Ah, okay, ja. Ja, verstanden. Wenn wir mal zurück nach Deutschland gehen, über wie viele Straßen reden wir da eigentlich, die umsortiert werden und in welchen Städten?
Also ich kann nicht für alle Städte reden, natürlich weiß nicht genau, was passiert. Das ist ja auch ein Prozess, der sehr schnell geht zum Teil. In Berlin sind wir, ich weiß es auch, kann es auch nicht genau sagen, aber vor ein paar Wochen waren wir bei 15 Kilometer und gestern wurde hier wieder 2 Kilometer gemacht. Also ich schätze, wir sind da irgendwie bei 20, 25 Kilometer gelandet. Und es wird auch weitergehen, es hört ja nicht auf. Die Prozesse laufen ja und werden angeordnet. In anderen Städten geht es nicht ganz so flott voran. Wir haben sicher einen Vorteil in Berlin, dass wir das Mobilitätsgesetz haben, dass es eben so einen rechtlichen Rahmen gibt. Das heißt, die Dinger, die Radwege müssen sowieso bis 2030 auf die Straße. Und da ist es rechtlich einfacher für die Verwaltung zu sagen, gut, dann machen wir das mal jetzt. Auch wenn es nur erstmal temporär ist.
Ja, und so rein technisch gesehen, da wird dann also in Straßen mit mehreren Pkw-Spuren, werden dann also einzelne Spuren, also eine davon wird ummarkiert, umgewidmet, sodass das dann eine Radspur ist, richtig?
Genau, oder wie am Cottbuser Damm in Kreuzberg, da wurde dann der ruhende Verkehr quasi rausgenommen, ne? Und das wurde dann zu einem zwar sehr holprigen Radspur, weil die parkenden Autos da tiefe Löcher in den Asphalt gemacht haben, aber das ist jetzt eine Radspur dann geworden.
Dann übernehme ich jetzt mal hier die Rolle des Anwalts der Autofahrer. Ist es nicht ein bisschen gemein, dass jetzt, wo die sich nicht wehren können, die Spuren einfach weggenommen werden?
Sich nicht wehren können, die können sich immer wehren, die wehren sich auch ganz gut. Da habe ich jetzt nicht so ein Bedenken. Ich glaube, das ist auch nicht ihr Problem. Das Ding ist ja, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise pandemietaugliche Mobilität. Wenn alle Leute sich jetzt reinsetzen würden in ihren Autos und losfahren, weil da ist man ja auch tatsächlich pandemiesicher, jeder für sich, dann hätten wir auf den Straßen ja nicht Verkehr oder vorwärtskommen, sondern Stillstand. Also wir wissen ja, 96% der Zeit steht ein Auto rum. Wenn diese Autos jetzt befahren werden würden, also durch die Gegend fahren, dann wäre da so vollgestopft überall. Das heißt, es ist im Prinzip keine Lösung für die nächsten, also auch wenn wir nur über die nächste Zeit reden, die nächsten Monate, wo die Pandemie noch da ist. Das wäre dann nicht mehr möglich für alle Menschen, dass sie sich bewegen können. Und wir sehen ja, viele erkennen das ja auch, Radfahren eben ist eine super Alternative auch zum ÖPNV, wo man auch ein bisschen Angst hat, vielleicht im Moment sich reinzusetzen. Und da ist es einfach eine sehr einfache, schnelle, günstige Lösung. Und man merkt es ja auch, die Fahrradläden melden ja nur, dass sie kaum gucken können, wie die Leute die Räder aus den Geschäften holen. Also die Menschen merken offensichtlich, dass es funktioniert.
Aber vielleicht noch eine Nachfrage da zu dem Thema. Im Moment polarisiert sich das ja so ein bisschen, ne? Die einen sagen ja Auto, da bin ich nämlich sicher und da kann ich irgendwie sauber fahren. Und die anderen sagen Fahrrad und Laufen. Aber der Nahverkehr muss natürlich langfristig ja auch irgendwie eine Rolle spielen. Also für eine richtig gute Lösung auf lange Sicht brauchen wir doch irgendwie einen vernünftigen Mix.
Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen ganz dringend den ÖPNV, also oder auch den, also überhaupt öffentlicher Verkehr, weil, und das ist der große Verlierer gerade im Moment, ne? Weil niemand sich traut, da sich reinzusetzen. Und da müssen wir irgendwie gucken. Ich weiß auch nicht, wie das, aber die brauchen dringend Geld, die brauchen Ausweitung der Möglichkeiten mit mehr höherer Taktung, damit die Menschen das auch wirklich als Alternative nutzen können. Aber wir sehen ja trotzdem, Und das ist es, das, was die Menschen ja auch merken. Wenn ich jeden Tag, sagen wir mal, auch 15 Kilometer mit dem Auto pendle, 15 Kilometer mit dem E-Bike, das kriegen die allermeisten Menschen hin. Das ist nicht ein großes Problem. Und wenn die Wege dann auch sicher sind und man kommt zum Ziel, ohne gefährdet zu sein im Verkehr, naja, dann ist es eine super Sache für die meisten Menschen.
In Berlin und in anderen Städten in Deutschland werden Fahrspuren umsortiert und dem Radverkehr zumindest temporär übergeben. Ob das nur temporär ist oder ob das so bleibt, darüber sprechen wir gleich weiter mit Raunhild Sörensen von Changing Cities, sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank.
Dann bleiben wir doch mal vielleicht tatsächlich in den Großstädten. In Köln zum Beispiel, da fordert die Oberbürgermeisterin Henrike Reker, dass in der Innenstadt Tempo 30 überall gilt. Und zwar damit Radfahrerinnen und Radfahrer gefahrlos auf eben Autospuren ausweichen können, wenn zum Beispiel der Fall eintritt, dass es auf dem Radweg doch zu voll wird und die Abstandsregeln dort nicht eingehalten werden können. Die Oberbürgermeisterin schließt sogar gar nicht aus, dass das auch nach der Pandemie noch gelten kann und gelten wird. Was denken Sie denn dazu?
Ja, also Tempo 30 ist befürworten wir auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Die Anzahl der tödlichen Unfälle sinken rapide, wenn man die Geschwindigkeiten auch reduziert. Das Problem ist nur, und das ist der Maßstab, den wir angelegt haben in Berlin beim Mobilitätsgesetz. Wir haben gesagt, 10-jährige Kinder müssen dort fahren können, sich sicher fühlen. Und ich weiß nicht, ob man sein 10-jähriges Kind auf die Fahrbahn schicken würde, auch wenn nur Tempo 30 gefahren wird. Deswegen, wenn es nicht eine Hauptstraße ist, geht das meistens. Auf Hauptstraßen braucht man eine Protektion in irgendeiner Art und Weise für die Ältere, für die Leute, die sich unsicher fühlen. Menschen werden nicht aufs Rad umsteigen, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Das ist ein statistischer Wert, der überall belegt wird. Der gilt in allen Ländern. Das machen die einfach nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise, sei es auch nur temporär, ein bisschen Schutz kriegen vor dem Autoverkehr.
Also zugespitzt, Tempo 30 reicht Ihnen noch lange nicht?
Nein.
Ja, und ist es vielleicht auch so, ich entnehme das ein bisschen Ihrer Antwort, dass dann in Köln Tempo 30 eingeführt wird, statt Spuren umzuwidmen? Ist es das, was Sie stört?
Ich will gar nicht sagen, man muss Spuren umwidmen. Das ist jetzt eine Lösung, wie man das in Berlin macht. Das ist schnell und praktikabel. Es kann sein, dass Köln eine andere Lösung findet für sich. Tatsache ist aber, wenn man anfängt zu sagen, wir wollen mehr Radverkehr, dann muss man den Radverkehr auch Platz geben in irgendeiner Form. Weil wenn man das nicht tut, dann kommen die Leute nicht. Das ist so eine alte Weisheit, das kennt man in Verkehrsplanung. Wir wissen es ja bei dem Autoverkehr auch, wenn wir breitere Straßen machen, heißt es nicht, dass es dann flotter geht, sondern dann kriegen wir mehr Autoverkehr. Das ist so eine grundlegende Verkehrsplanungsmaxime. Und da ist Tempo 30 sicher gut, das macht mir das sichere, auf jeden Fall. Aber das ist nicht garantiert, dass die Leute das so verstehen, dass sie dann auch wirklich Rad fahren.
Nun ist ja abzusehen, dass im Zuge von Lockerungen der Pkw-Verkehr auch wieder stark ansteigen wird.
Das beobachte ich auch schon. Ja.
Genau, das ist jetzt schon zu sehen und aktuell haben wir ja auch plötzlich ganz viele Lockerungsdiskussionen. Manche nennen das auch Orgien, habe ich gehört. Was sagen Sie denn denen, die dann auf der Matte stehen und ihre Privilegien wieder zurückhaben wollen?
Naja, wir haben eine ganz schwierige Situation gerade. Wir müssen an allen denken. Wir müssen an die sogenannten systemrelevanten Berufe denken. Die müssen jeden Tag hin und zurück. Das kann nicht sein, dass sie im Stau sitzen irgendwo, nur weil ein paar wenige gerne ihre Privilegien aufrechterhalten wollen. Wir müssen halt ein bisschen umpriorisieren im Moment. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach Solidarität. Wir kommen nur gemeinsam durch diese Pandemie. Das funktioniert nicht, wenn einer sagt, naja, ich bin jung, ich kann mich mit allen, ich muss keine Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, ich kann auch Abstand, halte ich nicht ein. Das ist genauso wie im Verkehr. Wir können das Verkehrsproblem, die Mobilität nur gemeinsam lösen, indem wir es ermöglichen, für so viele Menschen wie möglich sich bewegen zu können oder sich fortbewegen zu können auf den Straßen. Und das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist gerade im Moment. Wir sehen es ja in vielen anderen Bereichen, Nachbarschaftshilfe und so. Die Leute kapieren es ja schon, dass es nicht geht, wenn jeder nur seinen eigenen Weg sieht.
Jetzt ist ja das, was wir da gerade beobachten, und das haben wir auch schon angesprochen, erstmal in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen, temporär angelegt. Also man sagt, das machen wir jetzt mal, wir gucken mal, Pandemie und so weiter. Wir haben ja schon so ein bisschen das angekratzt, aber machen wir es doch mal konkret. Was muss denn passieren, damit das wirklich dauerhaft bleibt, also damit die Veränderungen dauerhaft die Stadt verändern?
Also in Berlin haben wir die rechtliche Grundlage, wie gesagt, ne? Also auf 1600 Kilometer Hauptstraßen in Berlin sollen laut Mobilitätsgesetz bis 2030 protected Bike Lanes eingeführt werden oder errichtet werden. Also das ist de facto so. Und wenn man jetzt quasi die temporäre Anlagen erstmal hinbringt, dann ist es quasi ein leichtes für die Stadt, irgendwann mal, wenn es ein bisschen ruhiger wird und man mehr Zeit hat, das dann zu verstetigen. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass wir in Berlin haben, dass wir quasi diese gesetzliche Grundlage, weil wir sehen in vielen anderen Städten, dass die Verwaltung sich quasi sagen, das geht nicht, das ist nicht möglich, das können wir nicht machen. Es stimmt nicht ganz, man kann aus Pandemieschutzgründen durchaus Maßnahmen ergreifen. Also Mobilität kann man durchaus als pandemierelevant einstufen. Und dann gibt es plötzlich ganz andere Handhabe für die Verwaltung, auch tatsächlich Sachen umzusetzen. Aber wenn die Menschen nicht wollen, wenn die Verwaltung nicht wollen, müssen sie es, können sie es halt sehr leicht sagen, nö, machen wir nicht, wir machen weiter so wie bisher.
Aber kann das nicht durchaus zynisch wirken für Autofahrer, wenn man jetzt sagt, ja, wegen der Pandemie nehmen wir euch die Spuren weg und jetzt müssen ihr alle Fahrrad fahren?
Nee, also ich meine, wir haben ja, das ist tatsächlich ist ja so, dass weniger fahren ist. Der Autoverkehr nimmt zwar zu jetzt durch die Lockerung, aber wir sind trotzdem bei weniger Autoverkehr als vorher. Gleichzeitig wissen wir ja, in den großen Städten fährt die Mehrheit ja nicht Auto. Die haben zwar ein Auto und das steht rum, aber die fahren es nicht in der Tat. Also in Berlin haben wir irgendwie 30% sind mit dem Auto unterwegs, 70% sind nicht mit dem Auto unterwegs. Und diese Menschen müssen wir ja auch irgendwie berücksichtigen. Da kann man, dann nutzt es nicht, wenn das immer heißt, ja, wir müssen und nur jetzt nehmen wir uns was weg. Da muss man auch ein bisschen auf die Mehrheitsverhältnisse gucken, dass wir das für alle ermöglichen, dass sie sich auf den Straßen bewegen können.
Außerdem habe ich ja schon das Gerücht gehört, dass es sogar für den Pkw Vorteile hat, wenn weniger Pkws unterwegs sind.
Das gilt sowieso, das ist klar, das Taxi kommt schneller voran, wenn da nicht so viele andere vor ihm stehen. Das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt auch langsam einfach ein Verständnis dafür, dass wenn wir so weitermachen, wir haben es ja gesehen gestern mit der Abwrackprämie, die Diskussionen im Kanzleramt, das geht nicht einfach so durch mehr. Das ist nicht so, dass man wie 2009 einfach sagt, gut, machen wir, das ist eine Wirtschaftsförderung, macht Sinn, sondern da gibt es auch schon in den Regierungen oder in der Regierung Bedenken, die sagen, wir können das nicht einfach so machen. Wir müssen ein bisschen weiter denken als nur als eine Industrie unterstützen, wo wir doch alle wissen, dass die Verbrenner auf Dauer einfach nicht zukunftsfähig sind. Und ich glaube, dieses Erkenntnis, das betrifft, also das hat, diese Erkenntnis hat einerseits die Politik zum Teil, und zum Teil aber auch die Menschen. Viele Menschen haben ein Auto, das sie kaum nutzen. Die haben es irgendwie aus Gewohnheit, weil es nun mal so ist, dass man macht einen Führerschein und irgendwann kauft man sich ein Auto. Aber es gibt eine ganz, ganz große Masse von Menschen, die das Auto eigentlich nicht nutzen, obwohl sie es haben oder ganz selten, einmal im Monat. Und ich glaube, diese Menschen, da wäre es wichtig, dass sie jetzt rausgehen und sagen, jetzt mach mal den Schritt. Ich versuche mal, ohne Auto zu leben, weil wenn ich sehe, was auf der Straße passiert, es wird tatsächlich im Rad- und Fußverkehr wird gefördert, vielleicht kann ich auch davon diesen Privilegien profitieren. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass die Leute verstehen, es ist eine Chance für sie und nicht jetzt immer gucken, oh, jetzt wird mir wieder was weggenommen.
Eben gerade haben Sie es ja schon angesprochen, es gibt ja natürlich trotzdem, diese Woche haben wir es erlebt, diese Diskussion, wieder eine Abwrackprämie einzuführen, dann vielleicht eine Förderung für Elektromobilität verstärkt, da gibt es auch große Debatten, also ich sag mal, die einen wollen das gute alte Auto wieder, die neuen, andere wollen neue Autos, andere sagen, so wie Sie, am besten gar nicht. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Ich habe gelesen, Sie wollen eine Mobilitätsprämie lieber haben als eine Abwrackprämie.
Genau, wir haben mit einem großen Verband von verschiedenen Mobilitätsorganisationen fordern wir eine Mobilitätsprämie für alle. Also das heißt, man soll zwar Geld bekommen für ein E-Auto, wenn man das unbedingt haben will, aber dass man eben genauso andere Formen der Mobilität auch fördert, wie ein Kauf eines Lastenrades, eines E-Bikes oder ein ÖPNV-Abonnement oder Bahnkarte oder so. Weil wirkliche Freiheit ist, muss man den Leuten ja auch die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wie sie fahren wollen. Und nicht nur sagen, nur wenn ihr Auto fahrt, kriegt ihr Unterstützung von uns. Das ist auch so eine sehr altmodische Art des Denkens. Die Menschen in den Großstädten, die fahren nicht mehr Auto in dem Maße wie früher. Das findet einfach nicht statt. Und da kommt langsam, hoffen wir alle, ein Umdenken rein, dass wir auch kapieren, ach so, es geht auf vielen verschiedenen Arten. Die Mobilität der Zukunft wird viel vielfältiger sein, als sie früher war, wo alle nur in ihrem Auto gesessen haben. Wir werden Sharing-Modelle haben, wir werden hoffentlich ein erweitertes ÖPNV-Busse. Da gibt es so viele Möglichkeiten noch, damit wir uns bewegen können. Also, eine Sache muss ich noch dazu sagen, ich gehe nicht davon aus oder ich halte es auch gar nicht für notwendig, dass wir gar nicht mehr Auto fahren. Ich halte es nur für notwendig, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir das effizienter machen können. Und effizient ist es nun mal nicht, wenn ein Auto 96% auf der Straße rumsteht und unglaublich viel Platz wegnimmt, für die viel effektiver genutzt werden können oder kann.
Ja, ruhender Verkehr und überhaupt die Flächenverteilung, die sind da, glaube ich, so die Stichpunkte, ne, die es da auch gibt. Ihr Verein heißt Changing Cities. Wir wissen ja auch, Sie haben den Volksentscheid Fahrrad in Berlin mit angeschoben, der dann das Radgesetz quasi mit vorangetrieben hat. Jetzt mal so bei diesem Projekt Changing Cities, wie weit sind Sie denn mit dem Change?
Ja, Change hört ja leider nicht auf. Ne? Es wäre einfach, wenn man sagen könnte, jetzt sind wir zu Ende gechanged. Das ist ein laufender Prozess und das wird uns auch immer begleiten. Also das ist ja, ich denke, ich vermute, wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen können, so, jetzt sind wir durch. Jetzt ist alles perfekt. Es ist für uns ein Riesending gewesen, dass wir die Radentscheidbewegung dass sie entstanden ist. Also wir haben jetzt, glaube ich, 35 Städte in Deutschland, wo Radentscheidbewegungen entstanden sind. Also Menschen, die eben versuchen, ähnliche Sachen, wie wir hier in Berlin gemacht haben, dass sie mehr Platz für den Radverkehr und zum Teil auch für den Fußverkehr sich einsetzen. Und das ist schon ein Riesending, wenn wir uns alle treffen und man merkt, wie viele Menschen dahinter stehen. Wir haben zusammengezählt, dass wir an Unterschriften bundesweit um die knapp 1 Million Unterschrift haben für besseren Radverkehr. Also verteilt natürlich auf die verschiedenen Städte. Und das ist schon das sind richtig viele Menschen einfach, die sich bewusst dafür entschieden haben, ich möchte, dass Mobilität in der Zukunft anders sein wird. Und es ist einfach auch ein sehr schönes Gefühl, dass man merkt, diese Bewegung, die ist nicht auf eine kleine Randgruppe isoliert, sondern das ist wirklich eine Menge Menschen, die wünschen, dass vor allem in den Städten, aber auch auf dem Land, dass unsere Straße anders aussehen und dass wir die auch anders nutzen können, dass es öffentlicher Raum ist, dass wir irgendwie auch gern haben wollen und nicht nur als Lagerplatz für irgendwelche Mobilitätsgeräte nutzen wollen.
Straßen sind öffentlicher Raum und nicht nur dazu da, dass man dort eben Mobilitätsgeräte hinstellt und die dort ruhen lässt, einen großen Teil der Zeit. Der Verein Changing Cities setzt sich dafür ein, dass es Veränderungen in diesem Bereich natürlich gibt, in vielen Städten Deutschlands. Wir haben mit Raunhild Sörensen gesprochen von Changing Cities über die aktuellen Corona-Veränderungen und was die für die Zukunft vielleicht auch bringen könnten, ob die temporär sind oder ob die vielleicht auch bleiben. Und wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg noch.
Dankeschön.
Rauch von der Havanna und mein Herz in Panama. Mach mal bitte langsam. Die Küste weiß, sieht aus wie Schnee. Afrika beim Butter. Bleib die ganze Nacht, will nicht mehr gehen. Siehst du das Panorama?
Ich persönlich muss ja zugeben, ich denke immer noch, wie kann man das Autofahrerinnen und Autofahrern besser klar machen, dass ja, dass das perspektivisch eine gute Idee ist, den Fahrradverkehr zu stärken und so. Und denen nicht zu sagen, hey, jetzt ist Corona und deswegen nehmen wir euch was weg. Sondern irgendwie, ich habe so das Gefühl, man muss da ein bisschen mehr, wie heißt es immer so schön, die Leute mitnehmen und ihnen was Positives anbieten. Da bin ich noch nicht so ganz, ich habe da noch nicht so den Punkt gefunden, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt viele sagen, na toll, jetzt die Fahrradaktivisten, die nutzen das jetzt, um mir noch hier eins reinzuwürgen irgendwie. Und das, wenn das so wäre, nur mal laut gedacht, dann fände ich es irgendwie doof.
Hm. Also ich denke mal, es geht am Ende, ne? Man kommt am Wegnehmen nicht vorbei. Also nee, irgendjemand ja. muss mal, wenn man neu verteilt, muss
aber
man
vielleicht
wegnehmen.
Nicht mit der Begründung,
aber,
oder?
Ja. Wenn man sich vielleicht nicht nur damit identifiziert, ich bin Fahrradfahrer, ich bin Autofahrer, sondern klar macht, da ist eigentlich ziemlich viel Positives für alle drin, wenn man das tut, dann finde ich das auch immer einen guten Ansatz. Und also grundsätzlich finde ich das gut, dass dort jetzt eine Frage gestellt und bearbeitet wird, die meiner Meinung nach eine der grundlegenden ist. Ja, man kann ganz viel über kleine Phänomene und hier an der Stelle und der Stelle diskutieren. Ich glaube, ganz viele dieser Verkehrsprobleme, die, also zumindest für mich, machen die sich am Flächenverbrauch fest.
Total.
Flächenaufteilung ist das Thema.
Da gehe ich total mit und bin vollkommen d'accord. Ich glaube, meine Bauchschmerzen kommen wirklich daher zu sagen, wir müssen das jetzt machen wegen Corona oder wegen Abstandsregeln oder so. Nein, wir machen das, weil wir die Städte besser entwickeln wollen. Also, und ich finde, das sollte man auch klar sagen. Man sollte sagen, wir wollen das, weil wir die Stadt zukunftsfähiger machen wollen. Und jetzt gerade haben wir weniger Verkehr, aber wir machen das nicht, weil das nimmt einem auch keiner ab, damit die Leute 1,5 Meter Abstand auf dem Fahrradweg haben. Das ist Quatsch.
Ja. Ja. Oder wir stellen uns mal die Frage, was kann eigentlich unsere bisherige Fahrradinfrastruktur, wenn sie nicht dafür geeignet ist, dass Leute dort mit einem Abstand, der ja lustigerweise 1,5 Meter auch gerade eingeführt wurde als Überholabstand.
Gerade vor ein paar Wochen erst, ja.
Also der definiert ist als der Abstand, in dem man sich sicher überholen kann, wenn die Radinfrastruktur das nicht aushält. So könnte man da auch rangehen. Auf jeden Fall ist gut, dass sich da was tut. Der Verkehr in den Straßen, der sortiert sich gerade ein bisschen um, aber nicht nur der Verkehr in den Straßen.
Sondern auch im Wohnzimmer oder auch im WG-Zimmer oder sonst wo, denn viele Leute nutzen diese Zeit und vor allen Dingen auch die letzten Wochen, wo man ja noch mehr eingeschränkt war, um drinnen Sport zu machen.
Fahrradverkehr im Internet, you've heard it here first. Wer die Worte Indoor Cycling hört, denkt wahlweise an Fitnessstudios mit Drill Instructor oder vielleicht auch an Christian Bollert, der gern mal auf die Rolle geht und vor Dokus oder Netflix-Serien im Stillstand Kilometer abspult. Fahrradfahren im Stand, soweit so bekannt.
Dokus möchte ich von mir weisen, doch an sich ist das nicht ganz falsch. Und nicht erst seit Corona bekommt die Schweißtreiberei an Ort und Stelle ganz neuen Aufschwung, nämlich dann und in diesem Moment, wenn sie vernetzt stattfindet. Plattformen wie zum Beispiel Swift und andere bieten dabei die Möglichkeit, sich online zum Kräftemessen auf dem Rad zu treffen. Und wir wollen natürlich wissen, wie geht das überhaupt richtig und vernünftig? Und dabei hilft uns Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der ist unser Technikexperte und damit Ansprechpartner für fast alles, was auf zwei Rädern rollt, egal ob es dabei besonders schnell ist oder eben auf der Stelle bleibt. Wir sprechen mit ihm und sagen Hallo Jens.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Guten Tag zurück ins Studio. Hallo.
Im Internet Radfahren, ich habe es hier in diesem Podcast ja schon so ein bisschen erklärt. Im Internet bin ich noch nie gefahren, aber wie erkläre ich das meiner Mutter? Wie geht das?
Wenn du, deine Mutter weiß vielleicht schon, was ein Computerspiel ist, so alt wird sie ja nicht sein. Und man kann dann, glaube ich, so sagen, das funktioniert so ähnlich wie ein Computerspiel. Man fährt also digital Rad, nur dass der Controller, den man da hat, also mit dem man das da alles steuert, das ist halt der eigene Körper und die eigene Leistung. Und damit muss ich eben mit meiner eigenen Tretleistung sozusagen wie in echt, wie auf dem Fahrrad um die Wette fahren. Und das wird dann ja digital so abgebildet und so funktioniert es.
Das ist ein ganz guter Punkt. Meine Mutter kennt eine Spielekonsole, zum Beispiel die Wii. Also man hat nicht einen Controller in der Hand, sondern quasi sitzt auf dem Controller drauf.
So sieht's aus. Genauso kann man sich das vorstellen, ja.
Und wenn Christians Mutter so neugierig ist wie ihr Sohn, dann hat sie vielleicht jetzt total Lust bekommen, das auszuprobieren. Was braucht sie denn dafür an technischen Voraussetzungen?
das ist leider eine ganze Menge. Also es braucht so einen Smart Trainer, sagt man heute dazu. Das sind so Home Trainer oder so Rollentrainer, die das eben erstmal ermöglichen. Also das heißt, die haben so eine Leistungsmessung integriert. Das ist ganz wichtig, weil sie ja irgendwie rausfinden müssen, was man da in die Pedale tritt. Und sie brauchen eben dann so diese Konnektivität, also den Anschluss, dass man das ins Internet übertragen kann. Und ja, so ein Ding, sie gehen so ab 800 Euro los, nach oben offen natürlich. Die kann man dann noch mit allerlei Zusatzzeug ausstatten. Und ansonsten braucht es eigentlich nur irgendwie einen Laptop oder einen PC, oder man kann es auch über einen Fernseher laufen lassen mit einem entsprechenden Zusatzgerät. Und dann kann es schon losgehen. Ein Fahrrad vielleicht noch.
Diese Smart Trainer, ehrlicherweise, sind das, was mich bisher da am meisten abgeschreckt hat. Ich bin ja eher so ein klassischer Nutzer, also habe eine Rolle, die man nicht irgendwie digital anschließen kann. Brauche ich wirklich so einen Smart Trainer oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Nee, so ein Ding brauchst du, weil die Leistungsmessung ist ganz wichtig und die ist nur bei solchen Smart Trainern drin und deswegen sind die auch so teuer.
Aber jetzt gibt es ja nicht nur diese Smart-Trainer und die klassischen Rollentrainer, bei denen man dann das Rennrad am Hinterbau auf irgendeine Mechanik spannt. Es gibt ja auch so spezielle Räder direkt für dieses Online-Radfahren. Was können die denn und braucht's die?
Na, die braucht es nicht unbedingt. Also was die können, ist halt, dass ich kein zusätzliches Fahrrad dafür brauche, sondern ich kann mir dieses Gerät ins Haus stellen und mein Fahrrad im Keller lassen und muss da nicht immer dran rumfummeln oder das umbauen oder so. Das ist der wesentliche Vorteil von den Geräten. Und ja, man kann da noch so allerlei Zusatz rein basteln. Also es gibt inzwischen Hersteller, die zum Beispiel die Neigung des Rades verändern, so dass man das Gefühl bekommt, man würde bergauf oder bergab fahren. Dann gibt es solche, die so ein bisschen Bewegung im Wiegetritt zulassen, ja, dass es nicht so ganz starr und steif eingespannt ist. Es gibt welche, da sind schon Ventilatoren dran, die Fahrtwind simulieren und da Haufen so ein Zeug. Ja. Und das macht es eben ja, ein bisschen realistischer und unendlich viel teurer.
Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema auch schon mal ein bisschen intensiver beschäftigt und habe auch gesehen, zum Beispiel Schweißfänger gibt es auch, weil man ja auch so auf der Rolle schon wahnsinnig schwitzt. Was ich mich wirklich noch gefragt habe, ist, wie zur Hölle lenkt man eigentlich?
Ja, am Lenker. Da ist dann irgendwie noch so ein Sensor unten drin, der den Lenkwinkel misst und dann kann man da Slalom um die anderen Rennfahrer drumherum fahren. Da muss man genauso ein bisschen ziehen und drücken am Lenker, wie es in der Realität ist. Ob sich das realistisch anfühlt, das sei mal dahingestellt. Aber im Grunde soll es so funktionieren.
Und dann fährt man dann wie in so einem Computerspiel über die virtuelle Rennstrecke. Aber die ist eben virtuell. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der ich mich da fortbewege, die ist auch virtuell und muss errechnet werden. Von welchen Faktoren hängt denn das ab?
Ja, das hängt natürlich von der Tretleistung erstmal in erster Linie. Wie viel trete ich da rein und in welchen Gang fahre ich? Also das, was am Hinterrad ankommt, das ist mal der erste Parameter dafür. Dann gibt es, man muss das Gewicht des Fahrers eingeben. Auch das ist wichtig, weil Leistung und Gewicht für die Geschwindigkeit in einem engen Zusammenhang stehen. Und das muss eben einfach vorher festgelegt werden, wie schwer ist der Fahrer oder wie schwer ist das System mit Fahrrad insgesamt. Vom Luftwiderstand hängt es ab. Auch der ist so eine Konstante, die vorher irgendwie ja entweder eingegeben wird oder es gibt auch Modelle, da kann man sich ja zum Beispiel aerodynamischeres Material irgendwie dazu kaufen, was dann so ein bisschen schneller macht und so. Aber das sind alles ja Parameter, die vorausgesetzt, die irgendwie festgelegt werden und die nur eine Annäherung an die Realität sein können natürlich.
Ja, aber welcher Luftwiderstand? Christians Mama bewegt sich doch gar nicht, also nicht durch die Landschaft.
Nee, aber sie hat irgendwie eine Frontfläche, die dann geschätzt wird oder die dann festgelegt wird. Da kann man dann irgendwie ein Häkchen setzen, wie groß oder wie klein man ist. Also geht, glaube ich, über die Körpergröße maßgeblich. Ja, und dann wird das mit in die Berechnung einbezogen für die letztendlich resultierende Geschwindigkeit, die dann im Computerspiel erscheint.
Das also vielleicht der kleine Einstiegskurs für meine Mama. Ich hoffe, sie hört jetzt auch natürlich diesen Podcast. Gleich reden wir weiter noch im Bonustrack, Mama, da kannst du abschalten. Da wird es noch ein bisschen, ja, nerdiger, würde ich sagen. Denn wir sprechen noch zum Beispiel über noch mehr Details und noch viel mehr Fragen, die vielleicht jetzt nicht so ganz für meine Mama interessant sein könnten. Vermute ich jetzt mal an dieser Stelle. Aber hier sagen wir schon mal, danke Jens für diese ersten Einblicke.
Ja, gerne.
Seit wann unterschätzt du deine Mama so?
Ich unterschätze meine Mama überhaupt nicht.
Na dann, sie wird auch dieser Frage folgen.
Dann schauen wir mal. Eine Frage, die nämlich sich natürlich auch gestellt hat, gerade bei dieser Beschreibung von dir mit dem Windwiderstand und so weiter, ist, Ist das überhaupt möglich, da, ich sag mal, wirklich Chancengleichheit herzustellen? Also, dass man nicht betrügen kann, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einer Vespa draußen bei Strava?
Es ist ein ganz schwieriges Feld. Im Grunde nein. Man könnte jetzt irgendwie ethisch diskutieren, was ist Chancengleichheit? Ist jetzt vielleicht Chancengleichheit, dass alle die gleichen Luftwiderstände haben oder so? Aber im Grunde geht das nicht. Es wird nie irgendwie so genau werden, dass es ein Abbild der Realität ist und auch das im Computerspiel passiert, was in dem Rennverlauf draußen auf der Straße passieren würde. Also da fehlen ja auch Windschattensituationen und solche Geschichten und Stürze gibt es nicht. Also Chancengleichheit ist auch schwierig, vor allen Dingen, wenn das jetzt so in der Corona-Zeit passiert, ist es ja auch so, dass keine Dopingkontrollen da durchgeführt werden. Nicht vor dem Rennen, nicht nach dem Rennen und sowieso ist dieses System gerade ziemlich am Boden, dieses Kontrollsystem. Und auch das ist zumindest in der aktuellen Zeit fragwürdig, wie hoch die Chancengleichheit da ist. Deswegen, ich würde das nicht so hoch bewerten, solche Wettbewerbe da.
Ja, es muss sich ja nicht mal um wissentlichen Betrugsversuch handeln, sondern kann ja einfach sein, der eine Fahrer, der hat sich irgendwie gestern Abend gewogen und die Fahrerin, die gegen ihn antritt, die hat sich gerade eben gewogen und dann, verstehst du, was ich meine? Also
ja,
machen
ja.
Da 500 Gramm Gewicht schon einen Riesenunterschied in dem, was dann am Ende rauskommt?
Kommt aufs Rennen an, wenn es ein Bergrennen ist tatsächlich und wenn die Leistungsdichte sehr hoch ist, was ja gerade im Profibereich der Fall ist, da können dann schon so ein paar hundert Gramm den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen, wenn es da um Platz 1 und Platz 2 geht. Und klar, das müsste dann auch irgendwie streng kontrolliert werden, ja, vielleicht mit smarten Wagen oder so, bei denen man sich dann wirklich zum Start auf die Waage stellt und die das dann direkt an den Computer melden und irgendwie kalibriert und geeicht sind. Aber davon ist man noch weit entfernt und im Moment wäre solchen Betrugsversuchen da Tür und Tor geöffnet, absolut.
Ich entnehme deiner Antwort, dass du also auf die derzeit ausgetragenen Profi-Wettbewerbe auf diesen Plattformen jetzt nicht so viel gibst, was, sage ich mal, realistischen sportlichen Vergleich anbelangt.
Nee, genau. Also das ist in meinen Augen auch so eine Übergangslösung, die letztlich erstmal nur Unterhaltungswert bieten soll. Ich meine, gut, bei den Fahrern, die dort starten, da weiß man, was die wiegen. Ja, die sind so gläserne Athleten. Wenn die jetzt irgendwie versuchen würden, um 4-5 Kilo sich leichter zu machen, dann würde sowas schon auffallen. Aber ansonsten hat das wenig sportlichen Wert, finde ich. Es hat einen großen Unterhaltungswert, höher als ich dachte. Ich habe mir sowas mal angeschaut. Und das ist dann schon irgendwie ganz witzig, ja, weil man den Fahrern auch so direkt ins Gesicht schauen kann. Die haben dann alle irgendwie eine Kamera auf dem Lenker und werden dann immer so eingeblendet und das ist dann schon eigentlich ein Mehrwert zu sehen, fast wie sie sich anstrengen, weil man das im Fernsehen oft nicht sieht. Aber ansonsten können solche Veranstaltungen die normalen Rennen nicht ersetzen, nee.
Geht es da eigentlich ganz kurz gesagt nur darum, wer die meisten Watt treten kann?
Im Verhältnis zu seinem Gewicht, ja. Genau. Darum geht es letztendlich, der wird am Ende gewinnen. Und es geht hauptsächlich auch darum, irgendwie einmal das Training am Laufen zu halten, auch ein bisschen diese Unterhaltungsindustrie am Laufen zu halten. Ja, man hofft dann natürlich, dass die Radsportfans dort zuschauen. Dort sind dann auch die Sponsoren im Bild, die Trikots werden getragen und so, dass man da das zumindest in so einem Notbetrieb irgendwie ein bisschen aufrechterhalten kann. Aber wie gesagt, ein Ersatz ist es ganz sicher nicht.
Glaubst du nicht, dass es möglich wäre, jetzt mal rein hypothetisch, dass sie, wenn sie sehen, das funktioniert jetzt gut und es gucken viele Leute, dass dann, ich spinne jetzt mal, zwischen Weihnachten und Neujahr die Tour de France digital nochmal gibt, wo dann so 7 Etappen ausgetragen werden oder sowas?
Das wäre ein Notnagel, den man vielleicht ziehen könnte, wenn es wirklich gar nicht mehr möglich ist, auf der Straße Rennen zu fahren. Und jetzt auf längere Sicht, man müsste da ja natürlich noch einige Kontrollmechanismen installieren, um eben, wie gesagt, diese Chancengleichheit zu wahren oder dass das da auch alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter. Man muss sich aber die Frage stellen, warum soll man das tun? Also wenn jetzt gar keine Radrennen mehr im Freien stattfinden können, so wie wir es kennen mit Zuschauern und auch mit der Spannung, die sich da ergibt und so. Solche Wettbewerbe ins Digitale zu verlagern, hat, glaube ich, keine lange Halbwertszeit. Ich fürchte, dass die Leute das da sehr schnell müde werden, das zu sehen, dass das Spannung verliert. Und wenn es da irgendwie letztlich nur darum geht, wer die meisten Watt treten kann, dann braucht man so ein Rennen nicht, sondern dann kann man irgendwie nur Wattwerte gegeneinander spielen, oder? Das ist Ja, ich halte es für schwierig, das dann als irgendwie als kompletten Ersatz mir vorzustellen. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie.
Vielleicht muss man es ja nicht als kompletten Ersatz sehen, aber so, ich entnehme deinen Worten schon, dass du es jetzt nicht so wahnsinnig ernst nimmst, als ernsthafte Alternative ansiehst. Und vielleicht ist das ja auch eine Generationenfrage, weil wir haben ja zum Beispiel in diesem Podcast schon mit Tanja Ehrert gesprochen, die sich über Swift ins Team bei Canyon SRAM quasi reingefahren hat. Vielleicht gibt es einfach jüngere Sportler, die das viel ernster betreiben. Und da mehr drinstecken als wir, kann das sein?
Ja, das kann schon sein. Was mir halt fehlt oder was mir fehlen würde, wäre ja auch dieses, keine Ahnung, so dieses Naturerlebnis, was man draußen hat auf dem Rad. Man kann sich jetzt die Frage stellen, ist das beim Leistungssport notwendig oder ist das eher was, was so die Freizeitradler schätzen an dem Sport? Mir persönlich würde das fehlen. Ich bin aber, ich weiß, dass es da verschiedene Charaktere auch gibt. Ich bin seit jeher ein Rollenhasser. Ich habe es immer gehasst, auf der Rolle zu trainieren und bin auch lieber bei 5 Grad und Nieselregen draußen gefahren, weil ich so dieses Statische und diese statische Umgebung gehasst habe und mir da was gefehlt hat. Das ändert
sich. Hört man gar nicht raus.
Wie bitte?
Hört man gar nicht raus bei deiner Analyse.
Ja. Das hat sich so mit diesen Smart-Trainern so ein bisschen schon geändert. Ja, die haben so auch diese moderneren Geräte, die haben so ein bisschen realistischeres Fahrgefühl. Dann kommt mal irgendwie dieser Bildschirm noch dazu, der in so ein bisschen so eine Umgebung suggeriert und dann eben auch Gegner bietet, gegen die man fahren kann. Damit wird das alles so ein bisschen abgeschwächt. Aber für mich ist es irgendwie noch nicht so weit, dass ich sage, ach, ich fahre heute lieber Rolle. Aber das kann schon sein, dass es da andere Charaktere gibt. Ich kenne auch Leute, die völlig drauf abfahren, auf diesem Swift-Ring zu trainieren und vielleicht sogar im Zweifel mal sagen, ich fahre heute lieber drin, als mich mit meinen Freunden draußen zu treffen und zu fahren. Solche Charaktere gibt es da auch. Also das ist sicher eine Charakterfrage und wie man mit der Situation so klarkommt und am besten umgeht. Es hat ja auch Vorteile. Ja, wenn man jetzt irgendwie in der Stadt wohnt, muss man sich den Straßenverkehr da draußen nicht geben, sondern kann dort im Wohnzimmer trainieren unter Top-Voraussetzungen. Und ja, bestimmt ist das auch eine Generation und eine Charakterfrage, klar.
Ich glaube übrigens, dass es gar nicht unbedingt eine Altersfrage ist, aber das ist so meine persönliche Meinung, weil ich kenne auch viele Leute auf der Rolle, die Mitte 50 sind oder so und das total cool finden. Deswegen wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich damit was zu tun hat. Aber ich höre daraus, du hast es schon mal selber probiert, bist aber kein großer Fan.
Ich habe es schon mal selber probiert. Ich bin insofern Fan, als dass es das Rollentraining ein bisschen angenehmer macht. Was mich aber bisher noch auch gehindert hat, ist wirklich die hohe Hürde des Preises von so einer Apparatur. Das war ich noch nicht bereit zu investieren. Und das ist halt so viel Geld, das stecke ich lieber in Fahrradteile und fahre dann doch lieber draußen. Ansonsten muss ich sagen, dass mich das schon beeindruckt hat, zumindest, wie gut es funktioniert und wie realistisch es sich anfühlt im Vergleich zu älteren Rollentrainern, die man so kennt. Aber wie gesagt, der Preis ist mir noch zu heftig.
Ja, ich erinnere mich gerade an das eine Eurobike-Gespräch, in dem du von der Eurobike zurückkamst und sagtest, das Wildeste, was du gesehen hast oder das dich am meisten irgendwie nicht beeindruckt hat, aber was dir aufgefallen ist, war diese Höhenverstellung, wo man dann also auch Steigungen und wahrscheinlich auch Abfahrten simulieren kann. Wie groß wird denn das? Also selbst wenn jetzt wir hier irgendwie da so ein bisschen, naja, haben wir noch nicht so richtig gemacht oder sind nicht so überzeugt davon, aber kann das richtig Anteile am Markt erlangen oder ist das eine Nischenspielerei in 5 Jahren?
Absolut, und es hat es schon und das ist völlig, ich bin erstaunt, wie viele Leute doch tatsächlich so viel Geld dafür ausgeben. Also es ist ein Riesenthema unter unseren Lesern und auch in unserem Forum und das nimmt schon ganz schön Fahrt auf und ich glaube auf längere Sicht, wenn dann auch die Preise fallen für die Geräte, weil die Konkurrenzsituation schärfer ist, mehr Hersteller am Markt sind und die Entwicklung weitergeht, dann werden diese Geräte auch günstiger und dann wird sich das verbreiten und ich glaube den klassischen Rollentrainer ersetzen. Ja, also den hatten ja auch nicht alle zu Hause, sondern da gab es so ein gewisses Klientel, die so irgendwie ernsthaft Sport betrieben haben, die sich so ein Wintertrainingsgerät zu Hause hingestellt haben. Und ich glaube, dass in vielleicht 5 Jahren oder spätestens 10 Jahren diese ganz einfachen Trainingsgeräte komplett ausgestorben sind und durch solche Smart-Trainer ersetzt werden, weil die Technik dann doch immer preiswerter sind und die Vorteile zu groß sind. Also das ist schon viel ein viel geileres Fahrgefühl als auf so einem ollen Trainer, den man so von früh erkennt.
So, jetzt reicht's mir aber, wie du über das Klientel sprichst, zu dem ich ja offensichtlich dazugehöre. Nein. Ich glaube, es wird viele Leute geben, die aber sagen, hey, ich finde das wirklich wahnsinnig cool. Wir sind jetzt hier alle so ein bisschen verhalten, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer das richtig, richtig gut finden. Aber es gibt, glaube ich, ja auch auf der anderen Seite die Leute, die so ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, ja, oh Gott, die Nerds, die jetzt zu Hause vorm Fernseher sitzen und auf der Rolle fahren. Was sagst du denen?
Ja, denen würde ich sagen, also probiert's mal aus. Ja, es ist, ich war ja ähnlich. Ich habe das auch irgendwie verteufelt. Aber wenn man es mal ausprobiert, ist man dann doch beeindruckt und findet es ganz gut. Und ich kann da nur jedem raten, das irgendwie mal auszuprobieren und mal selber zu schauen, ob er was dran findet. Also ich fand es, mich hat es positiv überrascht. Und das gilt vielleicht auch für andere Leute. Ich kann aber jeden verstehen, der nicht bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben, weil dazu zähle ich mich auch.
Und wenn Christians Mama jetzt total auf den Zug aufspringt und dann überhaupt nicht mehr draußen fährt, was sagst du ihr dann?
Der sollte man dann schon irgendwann mal sagen, geh mal wieder raus, lass dir mal den Wind um die Nase wehen und gerade jetzt, wenn anfängt, die Natur zu explodieren, ist eigentlich die schönste Zeit, draußen zu fahren, dann muss man sich nicht vor den Bildschirm hocken.
Gut, werde ich ihr sagen. In diesem Sinne, vielen Dank, Jens Klötzer, für diese Einordnung zum Thema Indoor-Cycling oder man könnte auch sagen Smart-Trainer oder intelligente Rollen, wie auch immer. Darüber haben wir gesprochen und viel mehr Informationen gibt es natürlich auf unserer Seite Detektor FM im begleitenden Online-Artikel bei Antritt.
Vielen Dank, Jens, und gute Fahrt.
Ja, euch auch. Dankeschön.
Meinst du, das ist ein umstrittenes Thema?
Ich glaube, es ist ein emotionales Thema.
Mhm. Ja. Habe ich mich nämlich so ein bisschen dran erinnert, an so andere Diskussionen, die ums Digitale laufen. Mhm. Ja, also so die...
So Handy...
Oder? Ja, genau. Also, weil das Smartphone ist ja unser Untergang und dann, ne, und die Kids, die hängen alle nur im Internet. Und habe ich mich so kurz gefragt, so stellen wir uns jetzt gerade hin, sagen, naja, so richtig ist uns das nicht unseres und da kommen wir nicht so richtig ran. Sind wir dann auch die Älteren, die dann irgendwie sagen, wir können nicht nachvollziehen, was die Jüngeren machen? Sind wir sicher nicht. Kam mir aber in den Kopf, ist einfach ein spannendes Thema, ne?
Ja,
immer wenn so ein Medium wechselt.
Ja, ja, total. Aber ich bleibe beim Widerspruch. Ich glaube nicht, dass es eine Altersfrage ist, interessanterweise. Ich kenne so viele Mit-50er und so, die sagen, ey, ich finde das total cool auf der Rolle. Es ist eher ein Zugang. Ich glaube, es gibt Leute, die haben einen besseren, einfacheren Zugang und vielleicht auch nicht die Hemmschwelle. Wir haben es ja auch besprochen, 500 oder 1000 Euro dafür auszugeben. Und ich kann mir wirklich, ich persönlich, Geständnis nochmal, ich kann mir vorstellen, dass mich das anfixen würde. So dieser Spielgedanke, Gamification, da ist jemand und dann strengt man sich doch noch mal ein bisschen mehr an, um noch wieder ranzufahren oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir auch funktioniert.
Ja, muss ja auch, also für mich gar nicht als Geständnis verpacken, weil ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ich mache das eigentlich erst jetzt, wo wir drüber gesprochen haben. So, ne? Und ich habe auch nicht das großartige Verlangen, dass ich das jetzt unbedingt umsetzen muss in den nächsten 2 Tagen. Aber an sich, wenn ich mir so überlege, mit so Fahrradkumpels, mit denen man so über verschiedene Städte verteilt ist, ja gut, dann trifft man sich halt einmal im Monat und fährt irgendwie am Wochenende mal 2 Stunden gegeneinander rennen. Das kann auch ziemlich cool sein.
Ja,
da wird sich ja auch noch
total
ziemlich viel tun.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und danach noch ein Bier. Im Videochat oder so. Ja,
genau. Hey. Danach noch ein Bier. Und also wir erleben also an dieser Stelle die Ausweitung des, des Realraumes ins Netz, also des Raumes, in dem wir Fahrrad fahren. In anderen Weg geht Rainer aus Schweinfurt. Das ist aber nicht minder interessant, denn der hat sich eine relativ enge Grenze gesteckt für Touren in den letzten Wochen. Und ja, ich kann schon jetzt sagen, ich bin befangen. Ich finde das ziemlich cool. Hier kommt das Gespräch.
Detektor FM.
Der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren. Wir hören auch gern zu. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es völlig egal, ob ihr Reichweitenrekorde oder Kurzstreckenstories mitbringt. Nehmt uns einfach ein Stück mit. Und in dieser Sendung nimmt uns Rainer aus Schwebheim bei Schweinfurt mit auf eine ganze Serie von Ausfahrten, die zusammen mehrere hundert Kilometer lang sind, aber immer ziemlich nah an seinem Zuhause stattgefunden haben. Und dann nennt er das Ganze auch noch Sachsenring, obwohl er in Bayern lebt. Was ist da los? Wir müssen reden. Ich sage hallo Rainer.
Hallo Gerolf, danke für diese wunderbare Anmoderation.
Na dann, das geht ja schon gut los. Du hast in den letzten Wochen eine Serie an Ausfahrten hingelegt, die sich alle im 15 Kilometer Radius um dein Zuhause abgespielt haben. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, ursprünglich habe ich sowas schon mal mit dem Rennrad gemacht, vor langer, langer Zeit. Da war der Radius sehr viel größer und aufgrund der Corona-19-Geschichte der letzten Wochen bin ich natürlich interessiert an allem, was zu diesem Pandemie-Thema gehört, aber auch zum spezielles Thema Sport. Ganz zu Beginn, welche Einschränkungen treffen uns hier? Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich Sport treiben? Dann habe ich mich eben an dieses Thema erinnert und dann kam eins zum anderen, nämlich als der Freistaat Sachsen gesagt hat, wir möchten nicht, dass unsere Einwohner diesen heimischen Radius verlassen. Dann hat man sich irgendwo mal auf 15 Kilometer so ein bisschen geeinigt. Das habe ich gelesen. Dann habe ich mir gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt unser Dr. Markus Söder von heute auf morgen sagt, liebe Bayern, ihr dürft auch nicht weiter weg als die Sachsen. Ist das jetzt für mich schlimm? Ist das eine Einschränkung? Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert.
Ja, und dann hast du dir ja zusätzlich nicht nur diese sächsischen Regeln zu eigen gemacht, sondern noch mehr eigene Spielregeln aufgestellt, was so diese Streckenwahl anbelangt, oder?
Ja, genau, genau. Die Idee ist wie folgt. Start ist an meinem Wohnhaus und immer rechts drehend eine Spirale mit der Herausforderung, keinen Weg doppelt zu fahren. Und wenn ich das erste Mal am Radius 15 Kilometer von zu Hause weg anschlage, dann ist das Spiel vorbei. Und dann wollte ich eben wissen, wie weit komme ich auf dieser Spirale.
Ja, und diese Spirale wird quasi in mehreren Ausfahrten immer weiter fortgesetzt, richtig?
Genau, ich habe 11 Segmente benötigt in Summe, bis ich eben in Volkach am Main bei 15 Kilometern angeschlagen bin. Und diese 11 Segmente sind 11 Tage, wobei natürlich jetzt Segment ist dehnbar an meine erste Ausfahrt. Da könnt ihr euch vorstellen, ich bin eine Stunde lang nur durch Schwebheim gekreist, hatte dann schon 20 Kilometer und habe meinen eigenen Ort noch nicht ein einziges Mal verlassen gehabt.
Und dann sind es 11 solche Ausfahrten geworden. Wie lang ist die Strecke insgesamt?
Die Strecke ist insgesamt, also wenn man jetzt nur die Segmente betrachtet, 566 Kilometer und da habe ich 4700 Höhenmeter angesammelt. Aber da ich natürlich von Tag zu Tag immer wieder an den neuen Startpunkt radeln musste und am Tag zuvor natürlich auch wieder nach Hause radeln musste, ist die Bruttolänge der ganzen Aktion auf rund 750 Kilometer und 5500 Höhenmeter angewachsen.
Das sind ordentliche Zahlen für so einen Radius, der ziemlich eng klingt. Was sind denn die besonderen Schwierigkeiten gewesen bei der Streckenfindung?
Schwierig erstmal festzustellen, wo habe ich Zwangspunkte? Also ich habe Planung betrieben natürlich ein Stück weit und habe mir überlegt, wo sind welche Brücken? Habe mir überlegt, das ist auch so ein kleiner, Cheat möchte ich es nicht nennen, aber ich habe mir da etwas erlaubt, dass ich Brücken mehrfach befahren darf, also einmal auf der Fahrbahn, einmal auf dem Radweg oder Gehweg oder zum dritten Mal dann auch auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg, aber dann natürlich ordentlich schiebend. Ja, das heißt, das habe ich mir überlegt, wo sind Punkte, die ich besonders beachten muss, und dann habe ich eben einfach mal losgelegt,
ja. Ja, da müssen wir dazu sagen, die Leute, die geografisch sehr bewandert sind oder vielleicht aus der Gegend kommen, Schwebheim bei Schweinfurt, habe ich gesagt, die Brücken, das betrifft natürlich den Main, ne?
Ja, genau, genau. Wir haben drei Fähren. Das war eine besondere Herausforderung, Gerolf, das muss ich erwähnen. Wir haben ganz normale Brücken am Main, wir haben aber auch drei kleine Fähren und die haben eine große Rolle gespielt. Die haben wir nämlich beim An- und Abradeln diverse Extrakilometer beschert, weil nämlich nicht alle drei Fähren am Start waren. Das hatte auch mit Covid-19 zu tun. Die wurden nämlich umgebaut, sodass die Fährleute vor den Reisenden geschützt waren. Ja, und da konnte leider nur eine Fähre genutzt werden.
Na okay, also noch mehr Einschränkungen, die sich dann auch noch in solche Betriebszeiten von Fähren noch so fortpflanzen. Mit was für einem Rad bist du eigentlich unterwegs gewesen?
Ich habe alles benutzt, was ich habe. Normales Fully, Race Fully, ein Crossrad, ein Gravelbike und ein Rennrad. Je nachdem, wie die Schwerpunkte waren dann.
Okay, dann können wir bis jetzt festhalten, bei Rainer in der Umgebung gibt es nicht nur hunderte Kilometer an fahrbaren Wegen im Umkreis von 15 Kilometer um sein Zuhause, sondern auch einige Fahrräder. Wir müssen noch weiter drüber sprechen im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Ich sage aber hier schon vielen Dank, Rainer.
Gerne doch.
So, und dann sind wir schwuppsiwupps, wie Christian immer sagt, im Podcast. Und jetzt haben wir ganz viel über Zahlen gesprochen. Sprechen wir mal über das Erlebnis. Was hast du denn erlebt?
Erlebnis war in Summe sehr toll, weil Heimat neu kennenlernen natürlich in so einem engen Raum, das ist immer wieder spannend. Und muss ich reflektieren auf diesen ersten Versuch der Spirale mit dem Rennrad. Das war natürlich ja dahingleiten, rumsausen, gucken, wo ist Rückenwind, wo ist Gegenwind, wo fährt es am schönsten. Ja, das und hier war das Naturerlebnis im Vordergrund. Ich musste einiges tragen, laufen, schieben. Ich habe mich auch mal verlaufen, ja, und einfach orientieren, das, weil das Interessante ist ja, wenn jemand von zu Hause aus wegfährt, dann fährt er eigentlich geradeaus erstmal ein Stück weg und möchte sein Revier, sein bekanntes Umfeld ja verlassen, ich will ja mal was Neues sehen. Und dann fährt man mehr so eine Speiche weg von zu Hause. Und meine Spirale, die kreuzt ewig viele solcher mir sehr gut bekannter Speichen an Stellen, an denen ich noch nie war. Und zwischen zwei, das kann man sich wirklich vorstellen, wie so eine Fahrradfelge, ja, eingespeicht. Und zwischen zwei solcher Speichen, da gibt es Bereiche, also das ist steinwurfweit von mir weg im Prinzip und da war ich noch nie. Ja, Naturschutzgebiete, dann hörst du irgendwelche Vögel, dann musst du über Wasser gräben, wo ich gedacht habe, da ist doch überhaupt kein Wasser, wo kommt denn das jetzt her? Ja, nasse Schuhe habe ich mir geholt und jede Menge Viecher sieht man natürlich, ja. Eichhörnchen ohne Ende, ich glaube, ich habe noch nie so viele Eichhörnchen gesehen heuer.
Ja, das ist, scheint sowieso so ein Punkt zu sein, ne? Naturbeobachtung im Nahbereich ist gerade ganz groß im Kurs, ist bei mir auch so gewesen bis jetzt. Es klingt für mich danach, als wäre das ein ziemlich großer Aha-Effekt für dich gewesen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch jeden Mengen Leuten davon erzählt. Single Speed Forum habe ich auch was dazu hinterlassen. Und ich meine, es ist für mich was Aha, aber es kann auch für andere Aha sein, weil ja der ein oder andere sagt, ich muss immer was schneller, höher, weiter, noch irgendwo hin, wo ich noch nie war. Und ich genau dieses Erlebnis im Kleinen, das kann man hier schön abbilden. Und ich meine, ich habe ja dann auch im Forum zum Beispiel einen Kommentar dazu gelesen. Das ist zwar schön, was du da gemacht hast, aber was machst du denn in einer Großstadt? Ja, wenn ich jetzt in Berlin leben würde, würde ich mir mit einem Radius von 15 Kilometern, weiß ich auch nicht, was ich da machen würde. Ja, also das ist jetzt für Leute, die wie ich auf dem flachen Land leben, natürlich eine simple Sache. Und ja, und eins noch, was besonderes Erlebnis muss ich unbedingt noch hervorheben, Gerolf, ganz am Ende, fast ganz am Ende, vielleicht kommst du ja noch drauf, ich bin ja auch außenrum gefahren oder ich bin ja dabei, einmal außenrum zu fahren, diesen Umfangsstreckenbereich noch abzufrühstücken und da hatte ich im vorletzten Segment die Begegnung mit einem Reh. Ja, und dieses Reh war leider in einem umzäunten Bereich eingesperrt. Und die Tiere, die haben ja dann das Problem, dass sie Fluchtverhalten an den Tag legen, Panik haben und das rennt dann dauernd gegen diesen Zaun. Ja, und was blieb mir dann anders übrig? Weg von dem Tier, 112 anrufen, mit der Feuerwehr sprechen. Dann habe ich dann eine halbe Stunde erklärt, wo ich überhaupt bin. War ja mitten irgendwo im Wald und warten auf die Feuerwehr und dann gucken, wie man dieses Tier aus diesem umzäunten Bereich wieder rauskriegt. Also so Zeug gab es dann auch.
Ja, das ist quasi vor dir in diesen Bereich reingeflüchtet, oder?
Nee, das war schon drin und ich habe es nur erschreckt, weil ich da eben vorbei bin und dann habe ich eben gesehen, das konnte da nicht fliehen. Also das ist durch Zufall reingehüpft und hatte dann Probleme, wieder rauszufinden.
Das klingt jetzt alles danach, und du hast mir auch eine Karte geschickt, wo man das sieht, klingt auch nach einem ziemlichen Planungsaufwand. Ich persönlich kann das ja total gut nachvollziehen. Also ich gucke ja Karten zur Entspannung an. Ich habe gehört, es gibt auch ein paar Leute, denen geht das ähnlich. Aber was würdest du sagen, wie viel Aufwand hast du betrieben in der Planung? Wie lange hat das gedauert, um das alles so rauszufinden?
Vorausgeplant habe ich wenig, bis auf diese erwähnten Zwangspunkte. Ansonsten funktioniert es eigentlich wie ein riesengroßes Brettspiel im Kopf, einfach nur über Merken. Ja? Und da ich mein eigenes Revier mittlerweile schon ganz gut kenne, weiß man ja ungefähr, wo man jetzt da vielleicht einen Fehler macht, wo man besonders aufpassen muss. Und man muss ein bisschen vorausdenken, nämlich man weiß ja, ich komme am nächsten Tag ähnlich wieder an diese Stelle. Manchmal fährst du am Montag rechts am Acker vorbei und am Dienstag fährst du am selben Acker einfach nur links vorbei. Ja, das sind zwischen, sind zwei Segmente, trennen dann auf der Spirale vielleicht plus 200-400 Meter. Und da musst du manchmal schon überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt faulerweise nicht rechts am Acker vorbeifahre, sondern links am Acker, weil es irgendwie schöner ist, dann kann es sein, dass ich mir es fürs nächste Segment einen fahrbaren Weg verbaue. Ja, das ist wie so dieses Schlangenspiel, das es früher auf dem Handy gab. Also vorausgeplant fast nichts, was mich Zeit gekostet hat. Das ist aber die Darstellung, dass so Leute wie du, Gerolf, dann Karten anschauen können. Das heißt, bei der Nacharbeit, da habe ich dann mit dem Open-Source-Tool QMap Shark gearbeitet, habe meine Aufzeichnungen, die ich mit meiner Garmin-Uhr gemacht habe, da eingespielt und habe das entsprechend ein bisschen strukturiert und optisch sauber dargestellt. Das waren schon ein paar Stunden, ja, aber das interessiert mich schon seit jeher. Ich sag mal, Kartenarbeit vielleicht 2-3 Stunden in Summe.
Finde ich aber eigentlich noch spannender, habe ich nicht so erwartet, dass du das wirklich alles aus dem Kopf gemacht hast und gar nicht so viel vorgeplant hast. Jetzt erleben wir das zumindest so in dieser Woche, dass Beschränkungen gelockert werden. Gerade überschlagen sich die Meldungen, welches Bundesland welche Beschränkungen aufhebt. In Sachsen darf man inzwischen auch schon weiterfahren als 15 Kilometer. Damit ist das Projekt Sachsenring zumindest nicht mehr hier in Sachsen vorgegeben. Was bleibt denn für dich unterm Strich von dem Experiment?
Ja, nur positive Erlebnisse. Ja, muss ich sagen, war sportlich anspruchsvoll teilweise. Naturerlebnis, Kennenlernen von allen möglichen Leuten, Förster, wie gesagt, die Feuerwehr, wie was man da so alles miterlebt. Und das ist nicht das letzte Experiment. Man kann zum Beispiel, um nochmal auf deine Vorausplanung zu kommen, man kann ja auch Figuren fahren. Ja, man kann sich ja einen Hasen in die Landschaft legen oder einen Hund oder sonst irgendwas und sagen, den fahre ich jetzt mal nach. Ja, und es ist ja nicht einfach immer nur so diese Ahnungslosigkeit, ich möchte heute Sport treiben und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich da hin will. Manche trainieren ja anständig und ich gehöre mehr zur Fraktion. Ich fahre ja nur und schaue, dass ich ein schönes Erlebnis rausziehe. Und die Motivation oder dieses Erkenntnis ist jetzt einfach, in irgendwelchen näheren Zeiträumen werde ich so eine Aktion wieder machen. Also ein selbstgestecktes Aufgabengebiet einfach mit dem Fahrrad abarbeiten.
Mir fällt gerade ein, man könnte so eine Art Kalender machen. Jeden Monat ein anderes Tier, da hat man auch gut zu tun.
Ja.
Und hätte dann gleich noch was zum Verschenken für das nächste Jahr. Jetzt hast du gesagt, du fährst noch außen rum den Umfang. Vorhin hast du gesagt, du bist bei ungefähr 700 Kilometern. Wirst du die 1000 noch knacken?
Ja, ich komme, wenn das alles so abläuft, bei 1200 Kilometern raus und habe dann ungefähr 10.000 Höhenmeter.
Rainer aus Schwebheim bei Schweinfurt hat die sächsischen Ausgangsbeschränkungen aus Neugier nach Bayern importiert und wird am Ende ungefähr 1200 Kilometer gefahren sein, ohne einen Weg doppelt befahren zu haben und ohne sich weiter als 15 Kilometer von zu Hause entfernt zu haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich verblüfft über diese große Streckenlänge und vielleicht ist das ja die gute Nachricht an uns alle. Wegfahren ist schön, aber um den eigenen Wohnort herum kann es auch mal ganz spannend sein. Und zwar ziemlich spannend. Wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt sprechen will, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm und vielleicht reden wir dann drüber. Ich sage erstmal danke für dieses Gespräch und wünsche noch viel Spaß auf dem Rad, Rainer, egal ob ganz nah am Zuhause oder auch mal wieder weiter weg. 1200 Kilometer auf dem Sachsenring. Was sagst du dazu, Christian?
Zwei Gedanken habe ich. Zum einen, auf keinen Fall würde ich das gerne am Stück fahren, weil das ist nicht so meins. Hat er auch nicht gemacht, von daher alles gut. Und was mich überzeugt, ehrlich gesagt, an dem Konzept ist, und das wende ich in vielen, vielleicht fast allen Lebensbereichen an, nicht Wege nochmal doppelt gehen oder so. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich versuche das beim Spazierengehen zum Beispiel zu machen, dass ich, wenn ich irgendwo lang laufe, nicht nochmal denselben Weg zurücklaufe und so. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Krass. Habe ich erst gestern auch gehört, als ich mit einer Freundin gesprochen habe. Wir werden danach nochmal drüber sprechen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ja. Erstmal, ja, können wir eigentlich sagen, den Nahbereich genau unter die Räder nehmen und sich dabei schön verantwortlich verhalten. Das scheint uns gerade ein guter Ratschlag zu sein. Und auch in dieser Ausgabe müssen wir natürlich feststellen, mit Terminen ist es nicht so prall.
Das stimmt allerdings, aber wer sich beeilt und diesen Podcast hier auch relativ schnell hört, der kann noch bis zum 8. Mai die Tour for All auf Eurosport verfolgen. Das ist ein Swift-Rennen für Profis und dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit Sportübertragungsgeschichte geschrieben haben.
Mhm. Denn ein Internetrennen ins Fernsehen gestreamt ist irgendwie cool. Geschichte schreibt auch auf jeden Fall der Weltradsportverband UCI mit seinem angepassten Rennkalender. Denn ab dem 1. August soll jetzt ein ganzer Haufen Rennen stattfinden. Nämlich jene, die jetzt ausfallen oder zumindest ein Teil davon. Also Rennen, die wir sonst aus dem Frühling und Sommer kennen. Mailand-Sanremo im August, Tour de France im September, Paris-Roubaix Ende Oktober. Auch das wird, wenn es so stattfindet, Geschichte schreiben.
Das finde ich übrigens total verrückt. Da versucht man ja echt in 3 Monate eine ganze Saison reinzupressen. Also auch gleichzeitig Giro d'Italia und dann irgendwelche Eintagesklassiker.
Vuelta und Giro
parallel. Ja, und also was hat man sich denn da überlegt? Aber nun gut, dann schauen wir mal. Auch interessant finde ich, dass Paris-Roubaix zum Beispiel erstmals als Frauenrennen stattfinden wird. Wir hatten ja das Thema Frauenradsport ganz am Anfang von diesem Podcast. Und am 25. Oktober soll dann dieses Rennen gefahren werden. Also Paris-Roubaix, die Männer fahren auch am gleichen Tag. Und wir werden im Herbst, wenn es denn so stattfindet, dann sicher auch genau darüber sprechen.
Ja, und nochmal interessant auch, dass es genau mit dem Rennen weitergeht, mit Strade Bianche, über die du mit Clara Koppenburg gesprochen hast. Ja, ein Rennen, so eine zu dem sie angereist ist und 2 Stunden vorher sich wieder in den Bus setzen musste. Genau damit geht es weiter am 1. August.
Das ist so mein Interviewmoment dieser Folge, muss ich sagen. Als sie das erzählt hat, wie das war, im Bus zu sitzen und wieder umzudrehen, 2 Stunden vorm Rennen oder so.
Also das würde ich dich hier kurz vor der Aufzeichnung aus dem Studio wieder raus komplimentieren. Ja. Wird aber nicht passieren, auch nicht im nächsten Monat, denn da hören wir uns am 4. Juni um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM und kurz danach auch als Podcast in Langversion in der Juni-Ausgabe.
Ganz klar, und bis dahin gilt wie immer auch Lob, Kritik oder Anmerkungen bitte direkt schreiben an antritt@detektor.fm. Natürlich auch, wenn ihr mitmachen wollt bei der Ausfahrt des Monats, dann könnt ihr uns auch da schreiben, was ihr so erlebt habt im Mai beispielsweise oder auch mitmachen über unsere Apps für Android und iOS geht das. Da kann man auch einfach eine Sprachaufnahme machen und die uns schicken. Alle jemals gesendeten Gespräche, Beiträge, Reportagen in Langversion gibt es natürlich auch auf detektor.fm/antritt. Und ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören und verabschiede mich auf die analoge Bolle-Rolle ohne Display.
Da gehört er ja auch irgendwie hin, Herr Christian. Ich muss ihn gleich trotzdem noch was fragen. Wir sagen erstmal für die Sendung hier tschüss und gute Fahrt. Lasst es euch so gut wie möglich gehen. Habt viel Spaß auf dem Rad. Und ja, wir hören uns wieder im Juni. Bis dahin.
Bis dann. Lasst's rollen.
Und jetzt haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen in dieser Sendung und deswegen gibt es das jetzt hier noch als Podcast-Nachsatz, was wir denn eigentlich auf dem Rad veranstaltet haben im letzten Monat. Ich habe bei dir gehört, du hast ganz viel hier im Sender gemacht. Bist du überhaupt aufs Rad gekommen?
Ja, im April bin ich ziemlich viel unterwegs gewesen. Ehrlicherweise jetzt im Mai habe ich so ein bisschen ausgesetzt, aber also da war ich ein bisschen laufen und habe mich so ein bisschen geschont so über die Mai-Feiertage. Aber im April bin ich, glaube ich, sogar so viel gefahren wie selten. Ja, doch. Ich bin viel auf dem Fahrrad gewesen, vor allen Dingen am Wochenende.
Das ging mir nämlich auch so. Weil das, also das hat mich direkt so unterstützt in meiner Tagesstruktur, dass ich dann immer gesagt habe, so zu der und der Uhrzeit setze dich aufs Rad. Ich bin oft die gleiche Runde gefahren, die habe ich dann langsam ausgebaut. Und ich kann das, was Rainer gesagt hat, nur unterstützen. Man entdeckt wirklich, wirklich, wirklich viele Sachen. Das ist für mich schon ein Effekt. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, zum Glück ist das jetzt so und ich brauche nichts anderes mehr. Ich habe mich am 1. Mai, am Tag der Arbeit, richtig gefreut, mit einem Freund mal wieder in mein Lieblingstal östlich der Mulde fahren zu können. Das war ein Riesenerlebnis für mich. Wir haben eine richtig, richtig schöne lange Ausfahrt gemacht.
Welches Tal ist das?
Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt.
Und was ist die nächste Stadt?
Die nächste Stadt ist Kolditz.
Kolditz, okay.
Ja gut, ich verrate es. Also Kolditz Richtung Geringswalde ist so ein kleines Tal, ist eine kleine Furt dabei, man kann die umfahren. Es wird vom Untergrund ein bisschen ruppig und das ist für mich wie ein Film. Als ich das
erste
Mal,
ja.
Mag ich ja. Als ich das erste Mal reingefahren bin, habe ich gedacht, wie geil ist das hier? Das ist so nah. Ja, wer sich ein bisschen auskennt, wir sind ja hier leider, leider, leider geschlagen mit dem Schicksal, dass wir in der Tieflandsbucht wohnen und dort geht es dann wirklich los, dass es hügelig wird. Und ich konnte das wirklich krass genießen.
Mit dem Allroad-Bike?
Ne, mit einem Dickreifen-Rennrad. Also dick, naja, nee, was früher mal, also früher war das mal dick, als ich gekauft habe, war das ein Ding. Hey, da gehen 32 mm rein. Mhm. Inzwischen kann das eigentlich so gut wie jedes Scheibenbremsrennrad. Mhm. Ja, super. Und ich bin auch richtig viel gefahren und eine andere Runde. Ich habe den Flughafen jetzt super kennengelernt.
Boah, den hasse ich ja.
Ja, aber jetzt war da auch so wenig Verkehr, dass man da richtig gut rumfahren konnte. Mhm. Und ist schon auch nett, wenn dann so eine 747 über dir einschwebt, so ein Frachter und die ganzen Antonovs da rumstehen.
Jeder hat so seine eigenen Vorlieben, ja.
Ja, naja.
Ja, nee, ist ja völlig okay, ja, ja.
Genau, insofern fand ich das richtig gut. Und ich habe gestern oder vorgestern die Meldung gelesen, dass Tschechien plant, die Grenzen wieder zu öffnen, dass inzwischen
geht
schon
jetzt los, ja, ja.
Internationale Züge fahren können und das hat bei mir gleich so einen Automatismus in Gang gesetzt. Ja. Ich habe gestern Nacht, habe ich noch
Nachtzüge gebucht.
Nee, das nicht, aber ich habe einen Track gebastelt, weil mich vorher ein Kumpel angerufen hat und gesagt, hey, was machen wir eigentlich zur Himmelfahrt? Und dann sind da jetzt 400 Kilometer rausgekommen und ich, also das war einfach so ein Film, der dann ablief. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir das machen werden, aber
manchmal ist ja die Vorbereitung schon alles.
Natürlich.
Ja.
Das ist, da bin ich ja schon unterwegs. So, aber das hat sich echt deutlich auf mein Wohlbefinden ausgewirkt, dass ich das wieder machen konnte.
Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich nicht im Juni nach Norditalien fahren kann. Das war ja so mein Plan. Im März dachte ich, ach naja, fährst im Juni. Naja, das wird wohl nichts. Aber nee, ich bin ziemlich happy. Ich habe ehrlicherweise in meiner, wie nennt man das, Fahrradaktivitätenverfolgungs-App festgestellt, dass ich jetzt schon so viel gefahren bin wie sonst die letzten Jahre, so Ende Mai, Mitte Juni oder so. Also ich bin deutlich mehr unterwegs gewesen die letzten Wochen.
Ja, ja. Ich mache sowas ja nicht.
Ich weiß.
Mit diesem Aufzeichnen, aber ja.
Aber subjektiv würdest du es unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war also täglich auf dem Rennrad gesessen, fast. Das ist schon.
Das habe ich nicht geschafft, aber.
Da komme ich sonst auch nicht dazu. Ja. Insofern, ja, hat auch da, haben diese Umstände natürlich was Positives und dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht.
Du wolltest noch was zum Spazierengehen sagen? Nee.
Ach so.
Immer dieselbe Route.
Genau. Das habe ich nämlich auch gehört, dass es Leute gibt, das war mir vorher gar nicht bewusst. Ja. Ich habe das im Gespräch mit Rainer gelernt, er hatte mir das vorher schon so ein bisschen geschrieben. Und
na, man kann ja sagen, wie es ist, zwanghaft ist das.
Das weiß ich nicht. Also Nein. Ich kenne nur diesen Zwang mit diesem hier Gehwegplatten und nicht auf die Ritzen treten,
ja, okay.
Oder unbedingt auf die Ritzen treten.
Aber das ist eher so kindermäßig, oder? Also kenne ich bei Kindern.
Ja, das ist ja bei Zwängen ist das ja sowieso ein schleichender Übergang, ein fließender Übergang und jetzt erwachsene Kinder, ja. aber eine Freundin erzählte mir das. Die erzählte mir das, mit ihrem Freund geht sie öfter wandern und da gab es auch schon wirklich wohl Situationen, in denen es dann ein ganz kurzer Weg gewesen wäre, da wären wir dann doppelt gegangen, aber nein, es sollte dann der andere sein und es hat irgendwie geschüttet und alles mögliche, aber war mir so als Phänomen noch gar nicht bewusst, dass man das macht, finde ich aber irgendwie interessant.
Ja, bin ich auch so. Also nicht dogmatisch, aber wenn ich irgendwie kann, versuche ich den Weg nicht nochmal zu gehen. Also wenn ich irgendwie tatsächlich, also eher im Spazierengehen oder so, weil ich dann denke, dann sehe ich nochmal was anderes. Mhm. Also es irgendwie, oder ganz absurd, jetzt wird es so ein bisschen tatsächlich vielleicht zwanghaft, dann wenigstens, wenn ich denselben Weg zurückgehen muss, auf der anderen Straßenseite, weil sieht auch schon anders aus.
Ja gut, nur ist das beim in entgegengesetzter Richtung ist das ja öfter so, dass man sich dann auf der anderen Straßenseite aufhält, aber...
Ja, oder halt auf der Seite, wo man nicht hingelaufen ist sozusagen. Kann man ja als Fußgänger, darf man ja auf der anderen Seite sein.
Ich finde das ein super Phänomen. Ja. Ich finde es auch total toll rauszufinden, was für Ticks irgendwie andere Leute haben. Vielleicht war es ein so, also
weiß wie, ein so, weiß wie ein so ein du bisschen. Über mich redest, Gerold, ich finde, wir sollten diesen Podcast an dieser Stelle jetzt mal beenden.
Ich wollte dich gerade noch fragen, ob sich das nur auf Wege bezieht oder ob das auch in anderen Bereichen deines Lebens so ist, dass du nie denselben Weg zweimal läufst.
Ich würde zum Beispiel keine Fernsehserie doppelt gucken, tatsächlich. Ja, also das ist, oder ein Buch zweimal lesen, bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Also ganz selten, wenn ich irgendwie, das ist mir vielleicht fünfmal in meinem Leben passiert, dass ich ein Buch nochmal gelesen habe. Gibt ja Leute, die gucken jedes Jahr alle Staffeln Friends oder Gilmore Girls oder irgendwas nochmal nach. Könnte mir nicht passieren. Wäre mir langweilig, würde ich denken, oh nee, kenne ich doch schon, weißt du schon, was passiert. Ja. Dann will ich lieber was Neues. Also da bin ich, glaube ich, hast ja gesagt, ne, neugierig und so, das schlägt da irgendwie durch, da... Nee, dann gucke ich lieber irgendwas, was doof ist, aber neu.
Das ist der Antritt bei Detektor FM, der Personality-Podcast, in dem man Christian Bollert richtig gut kennenlernt. Und darum sind wir auch im nächsten Monat wieder am Start. Aber ich kann versprechen, wir machen nicht die gleiche Folge nochmal.
Auf keinen Fall. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und vielleicht erzählt Gerolf ja dann mal was über seine Spleens, Zwänge und sonstige Merkwürdigkeiten.
5 Jahre machen wir das hier. Ihm ist es noch nicht aufgefallen. Ich habe einfach keine. Bis dann. Viel Spaß.
Tschüss.